Hello again, wir sind wieder da, wir sind die beleuchteten Brüder und wir sitzen uns einander gegenüber, Benny, hallo.
Guten Abend, Tim.
Guten Abend. Heute am 17. September, am Freitag um 23.43 Uhr, es ist schon recht spät.
Fast schon der 18.
Es ist fast schon, wir werden in den 18. hinein podcasten.
Und wenn ihr das hört, ist es der...
24. September. Heute ist großer Klimastreik.
Der am 24.?
Ja, am 24. Und übermorgen ist Bundestagswahl.
Und in vier Tagen, sechs Tagen, irgendwann bald habe ich Geburtstag.
In sechs Tagen?
Ja. Wenn diese Jetzt wisst ihr Folge alle, wann ich Geburtstag habe. Dann können wir Fanpost schicken. Auf den üblichen Kanälen, bitte.
Ja, bei Instagram zum Beispiel. Belebu-podcast. Benny, wie geht's dir?
Mir geht's richtig gut, Tim.
Was trinkst du denn da?
Ich trinke das gleiche wie du. Ich trinke einen Liter Faxe. Faxe Pilsner aus dieser riesengroßen Dose. Das hat immer schon eine wahnsinnige Anziehungskraft auf uns ausgeübt, weil das ist so ein Commitment. Das ist so ein. Da gehen die Leute, die Bier trinken, einfach all in.
Ja, die machen keine halben Sachen.
Nee, tatsächlich, keine halben Liter machen.
Keine halben Liter, oh Gott.
Jetzt hat dich deine Katze besprungen.
Ja, sie, ja.
Die Folge geht schon gut los. Es ist, ist chaotisch hier.
Nein. Aua.
Also dieses Wikinger-Ding, ich weiß nicht, was für Leute trinken Faxe. Das sind so Leute, die Torfrock hören, glaube ich.
Ja, und oder die so, zu Wacken gehen.
So, ja, so, genau. Und die hauen sich dann schön...
Oder auf Mittelaltermärkte. Ja,
vielleicht haben die auch so einen Bierhelm oder ist das zu prollig für die?
Passt das rein? Gibt es extra Bierhelme, wo ein Liter Dosen reinpassen?
Ich glaube vielleicht nicht, weil das zu prollig ist. Fakt, das ist ja kein Proletenbier hier, ne? Das ist ein Liebhaberbier auf sehr niedrigem Niveau, würde ich sagen. Also weißt du, was ich meine? Das ist so... Schon, geht schon so ein Connoisseur, aber ohne, dass es um Qualität geht. Aber es ist schon Genuss und die haben Bock da drauf. Das ist nicht so, saufen.
Meinst du nicht, dass es das so ein Statussymbol auch ist?
So, ich glaube nämlich nicht, dass es
das dieses Wort Status.
Ich kann Liter saufen, sondern das ist diese Metköppe, diese ganzen, diese so ein bisschen Metal, bisschen...
Lab. So Lab-Leute. Warst du schon mal bei sowas? Oder wie heißt das? Mittelalter-Flohmarkt?
Nee, Mittelalter-Markt.
Markt.
Flohmarkt gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht, da kann man dann...
Mittelalter-Markt, ja.
Aber was ich richtig gut finde, ist das Design vielleicht können wir da ein Foto für Instagram machen.
Ja.
Das Design dieser Dosen, das ist richtig liebevoll gezeichnet. Gefällt mir richtig gut.
Hier, zeig das mal fröhlich neben dein Gesicht.
Nee, dein ist viel besser.
Dann zeig das fröhlich neben dein Gesicht.
Pass auf, da ist nämlich dieser krasse Typ. Ich weiß nicht, ob das irgendein Gott ist, ein nordischer Gott.
Näher an dein Gesicht? Ja, das ist gut. Sehr schön.
Wir haben in der Folge das Foto für die Folge gemacht. Da könnt ihr sehen, wie es uns gegangen ist hier heute Abend.
Da könnt ihr teilhaben am kreativen Prozess.
Wir haben Folge, ihr könnt zum Beispiel dem ja sehr kreative Kommentare schreiben. Wir haben heute Folge 69.
Mhm. Die Sexfolge. Wir haben ja jetzt Sexfolge angekündigt. Wir werden nicht über Sex reden.
Sondern über Drucker und Schwimmbäder?
Ja. Und ich habe noch ein, zwei andere sehr wichtige Dinge auf dem Herzen. Ich weiß nicht, möchtest du gleich einsteigen oder möchtest du noch irgendwas besprechen, was dich beschäftigt hat die letzten Tage?
Ich wundere mich nur, weil du vorhin gesagt hattest, dass wir über Sex sprechen oder dass es nicht über Sex sprechen, aber dass es irgendwas mit Sex zu tun haben muss. Oder ist das wirklich nur der Name, das ist die Sexfolge, weil es die 69 ist und das ist der Gag?
Ja, aber der Gag kam von dir?
Nee.
Doch?
Nee.
Doch?
Nee.
Nee?
Du hast von der Zahl 69 gesprochen.
Ich
komme da gar nicht auf so eine Idee.
Ich glaube, in Folge 68 gen Ende kann man
es
das hören.
Lässt
aber
sich nachprüfen. Ich habe nichts. Ich kann nur noch mal sagen, dass ich, weil ich letztes Mal schon gesagt habe, jetzt sehr viel Fest und Flauschig höre, habe ich dir eben schon gesagt, und dass ich immer Angst habe, dass ich jetzt mich nicht traue, bestimmte Themen anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, dass die über all die Sachen reden, über die wir auch reden oder reden wollen. Zum Beispiel habe ich gerade eine der ersten Folgen gehört, wo sie darüber geredet haben, ganz kurz, dass es Bananenmarmelade gibt. Das ist so ein Konzept, das beschäftigt mich immer schon, weil ich ja immer denke, du kannst das so, wie ich das auch mit Marzipan und den anderen Nüssen, habe ich vielleicht sogar schon mal gesagt, du kannst aus allen möglichen Marmelade machen. Warum nicht aus Trauben und Bananen?
Gibt es Traubenmarmelade, gibt es doch, oder?
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Kenn ich nicht. Traubensaft, ja.
Johannisbeere, sind das nicht auch Trauben?
Nein, das sind keine Trauben.
Sag ich nicht, das sind Beeren. Meistens ist doch nicht das, wie es heißt, das, was es ist.
Nee, es gibt Ausnahmen. Angeblich sind ja Erdbeeren keine Beeren, aber dafür sind Sammelnussfrucht. Bananenbeeren.
Ja, Bananen sind Beeren.
Aber Johannes
Beeren. Wie Erdbeeren, auch deswegen gibt es daraus Marmelade.
Wie Erdbeeren? Aber Erdbeeren sind ja keine Beeren.
Ach ja, richtig.
Ups. Also erstmal hätte ich jetzt gedacht, du kannst einfach aus Obst
Marmelade. Gibt es Apfelmarmelade?
Ja, gibt es. Häufig auch so als Gelee.
Was ist der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre?
Birnenmarmelade habe ich noch nie gehört. Kann ich dir nicht sagen, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Mhm. Manchmal gibt es das, dass die irgendwie passiert sind, kernfrei, mit Stückchen, ohne Stückchen. Da so könnte.
Also irgendwie habe ich im Kopf, dass in Konfitüre immer noch mehr Zucker drin ist.
Mehr Zucker, ja.
Aber ist das alles? Ist es nur der Zuckeranteil?
Du brauchst auch unterschiedlich viel Zucker, je nach Frucht. Es gibt irgendwie welche, die werden schneller fest oder es kommt auf den Wasseranteil in den Früchten drauf an und wie süß die sind und so. Und
hast du schon mal selber Marmelade gemacht?
Ich habe einen Keller voll selbstgemachter Marmelade.
Die du selber eingekocht hast?
Die richtig geile Johannisbeeren aus dem Garten.
Ja.
Und dazu Kirschen und Blaubeeren. Schmeckt so geil.
Finde ich anständig von dir.
Und es ist halt so einfach, das ist so ein bisschen wie worüber wir bei Miracoli gesprochen haben, dass ich immer mich wundere, dass nicht einfach alle selber Marmelade machen. Weil du nimmst halt einfach Früchte, schmeißt die in den Topf. Das ist natürlich geiler, wenn du einen Garten hast. Wenn du die aus dem Supermarkt kaufst, ist es wahrscheinlich sogar nachhaltiger, wenn du die fertige Marmelade kaufst, keine Ahnung. Aber wenn du einen Garten hast und da irgendwie Zugang zu frischem Obst und du schmeißt die in den Topf und dann kommt dein Gelierzucker dazu und dann kochst du das 6 Minuten und ist das fertig. Das ist alles, was du machen musst. Das ist das dümmste, idiotensicherste Sache.
Woher weiß man das Verhältnis von Zucker zu Frucht?
Es gibt verschiedene, das steht auf den Packungen des Zuckers drauf. Es gibt 1:1, 1:2, 1:3. Also ein Teil Zucker, ein Teil Frucht.
Muss man abmessen dann? Also abwiegen, meine ich?
Ja.
Ja.
Ja, du hast halt 500 Gramm Zucker oder ein Kilo oder so und dann machst du entsprechend 500 Gramm Früchte dazu.
Mhm. Gar nicht so schwer.
Geiler ist halt der Gelierzucker mit 2:1 oder 3:1, weil du weniger Zucker brauchst.
Und wie schafft man es, dass die Gläser ploppen?
Die müssen nicht ploppen.
Na, aber dann halten die doch gut, wenn die ploppen.
Das geht auch so. Es gibt einen Trick, dass man die, wenn man die füllt, man da heiß rein und dann dreht man die auf den Kopf.
Mhm.
Und angeblich führt es dazu. Ich weiß nicht, was das eigentlich soll, ob das denn keimfrei wird wegen der Hitze oder was, weil die Luft ist ja immer noch trotzdem drin, aber das hält sich super lange.
Okay, selber Marmelade machen mit den Leuten und Brüdern. Wenn
du Frühstückspodcast bist, da gibt's die. Ist wirklich,
ich möchte keine Johannisbeer-Marmelade. Mit
Kirschen und Blaubeeren.
Finde ich, klingt pervers.
Aber auch Erdbeer.
Ja, nehme ich.
Die ist aber ein bisschen zu flüssig, weil da habe ich doch die Geschichte erzählt, dass meine Schwiegermama...
Ja, aber du hast gesagt, ihr habt sie noch gerettet, hast du.
Ja, es geht, man kann sie essen, aber sie ist immer noch ein Tick zu flüssig.
Wie geht's denn 4 Hühnern? Wir erinnern uns in der letzten Podcast-Folge.
Habe ich gesagt, morgen gehe ich zum Arzt.
Morgen gehst du mit Oskar zum Arzt, ja, denn er hat eine Wunde am Hinterteil.
Richtig.
Wurde attackiert.
Stark gehumpelt und war sehr apathisch.
Mhm. Nicht gefressen, nicht getrunken.
Oskar hat die Nacht nicht überlebt.
Oskar hat nicht überlebt.
Ich habe Oskar am nächsten Tag im Legenest gefunden. Noch so ein bisschen so, man hört auch immer diese Geschichten, dass Leute, wenn sie sterben, nochmal kacken.
Naja, das heißt nicht, also wenn, ja, wenn du stirbst, hast du natürlich überhaupt gar keine Kontrolle mehr über deine Schließmuskeln. Und dann ist alles, was sich noch in dem Organ befindet,
schlabbert da einfach raus.
Schlabbert raus.
Das ist auch Oskar passiert.
Mhm.
Und es lag aber noch ein sehr sauberes Ei hinter seiner Leiche. Ihrer Leiche.
Oh Gott, wie das klingt.
Und es war richtig schade und traurig. Wir haben sie nämlich abends noch so gekrault und gestreichelt. Und sie hatte so die Augen immer zugemacht und noch so ein bisschen gegurrt. Da hätte die Tierärztin auch nichts machen können.
Wahrscheinlich
das
nicht.
Das war eine zu schwere Verletzung. Hätte sie vielleicht nur irgendwie einen Tag vorher einschläfern können oder so. Und wir haben eine Ratte im Hühnerstall.
Eine Ratte.
Eine richtig fette Ratte. Und ich habe gelesen, dass mit Ratten, dann stand da, ja, Ratten, wenn du die erstmal hast, wirst du nicht wieder los, außer es ist echt schwer so. Und man, um vorzubeugen, dass man sie nicht kriegt, soll man kein Futter offen stehen lassen und kein Gerümpel und
ja,
nichts.
Ja, müsst ihr ja aber offen stehen lassen. Mit dem, ja,
man kann den auch, das
Essfutter fressen auch die nachts. Hühnerfutter?
Ja, wahrscheinlich, offensichtlich schon, das sind alles Fresser. Und die haben nämlich wahrscheinlich, hat die Ratte auch das Netz durchgenagt, wo Pigman entfleucht ist. Und Ratten sind Fluchttiere, die tun eigentlich nichts. Bei Hühnerküken muss man vorsichtig sein. Aber weil da ja so viel zu ist und so auf dem engen Raum, kann es sein, dass wenn die in die Ecke sind, dass sie dann aggressiv sind und krass zubeißen. Und ich schätze doch, dass das passiert ist. Ich glaube, die Ratte hat Oscar so traktiert, dass...
Aber wenn sich die Hühner jetzt zusammentun und zu dritt jetzt auf diese kleine Ratte rauf,
die könnten die platt machen.
Machen die doch sofort weg.
Ja, aber die Hühner haben irgendwie kein Interesse, die Ratte platt zu machen. Und die sehen das noch, die sind nicht so strategisch. Die machen kein Battle Plan. Sie sich nicht so an so eine, bauen nicht so den Hühnerstall als Modell nach mit so kleinen Schiebestöcken.
Ich treibe sie dann in die linke Ecke und da wartest du Mimi-Fops-Klick und dann hackst du los. Du
aggressives.
Wow. Katzen-Action.
Am Ende ist dann so das Anführerhuhn, macht dann so die Rattenfigur, klappt sie so um, dass sie zur Seite
ja.
geht. Und dann blendet die Kamera weg und dann kommt George Clooney im Anzug vorgefahren.
So. Im Rattenanzug.
Ja, das kam die noch nicht drauf. Und ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, in so bei Patterson und Findus oder in so anderen, weiß ich nicht, wo es irgendwie um sowas geht, da geht das immer mit dem Spaten. Da gehen die dann immer, ich habe das auch, ein Kollege von mir, der hat lange in der Landwirtschaft gearbeitet, der auch erzählt, wie er mit dem Spaten in den Stall gegangen ist und der die Ratten einfach zertrümmert hat mit diesem Spaten. Aber das kann ich nicht. Die ist groß,
aber das ist riesengroß. Aber es ist nur die eine, oder was?
Ich habe bisher nur eine gesehen und die lebt in diesem Kaminofen, der da steht.
Aber es gibt auch diese Lebenfallen.
Ja.
Sonst, wenn das nur die eine ist, dann müsste das Problem noch lösbar sein.
Ja, ja.
Also das
so ähnlich ist das, wenn die gerade durch
Hühner. Das, was ihr hier ab und zu mal rumpeln hört, ist Kater Grisou, der hier gerade seine wilden 5 Minuten auslebt und von links A nach B rennt, als wäre der Teufel hinter ihm her.
Das ist die aktuelle Situation. Ich habe gleich noch versucht, 3 neue Hühner zu snatchen, aber die aktuelle Lieferung ist schon vergeben, leider.
3 neue Hühner zu snatchen?
Ja, wir dachten, wir legen jetzt gleich nach. Es gibt schon wieder eine neue Rettungsaktion, aber da kommen wir zu spät.
Alle geretteten Hühner haben schon neues Haus. Ja. Das klingt ja aber gut. Also das ist ja so für die Sache an sich eine
super,
sehr gute Nachricht.
Und die haben so 2 Wochen vor dem Abholung haben gesagt, wir haben noch 150 Plätze frei, bitte meldet euch, wir müssen die auch vermitteln. Und die waren am selben Nachmittag alle weg.
Voll gut, dass es viele gute Menschen gibt.
Ich habe schon überlegt, ob ich einfach so wie auf einem Konzert an dem Tag hingehe und sage, hey, habt ihr vielleicht einen Huhn von uns über?
Weißt du, wo ich... Wir hätten gerne noch einen Huhn. Was mir neulich aufgefallen ist, wo ich eine richtig heftige Schwäche für habe, man sieht doch immer mal wieder so Nachrichtenbeiträge, wo irgendwelche Tiere zum Beispiel gestrandet sind.
Ja.
Und dann plötzlich Dutzende von Menschen dahin rennen, die sich alle gar nicht kennen und gemeinsam versuchen, dieses gestrandete Tier zu retten und das feucht halten und dann irgendwie mit vereinten Kräften versuchen irgendwie Richtung ja. Wasser zu oder irgendwie so Kuhlen bauen und alle arbeiten zusammen, um ein Tier zu retten. Habe ich neulich gesehen mit so einer riesigen Schildkröte, die zu groß war, um vom Strand, wo sie ihre Eier gelegt hat, wieder zurück zum Wasser zu kommen. Da haben 4 Männer, die nicht mal richtig geschoben bekommen, die haben ja auch mal so den Weg freigebuddelt, bis sie irgendwann im Wasser war und dann tsk, war sie weg. Aber bis dahin war das bestimmt eine halbstündige bis Stunden dauernde Aktion und alle haben sie geholfen und das finde ich immer schön. Das erwärmt mir mein Herz.
Da sieht man die Menschheit mal wieder ganz anders. Ne? Thema Menschenbilder.
Thema Menschenbilder. Das muss nicht immer so negativ sein. Ich wurde heute beschimpft auf eine Art und Weise, wie ich glaube in meinem Leben noch nicht beschimpft wurde.
Jetzt schon.
Bei Telegram habe ich bei Trixi von Storch, der Nazi-Enkelin, habe ich sie hat einen Artikel verlinkt, keine Ahnung von wo, bezüglich dieses verhinderten islamistischen Anschlags zu ja. Yom Kippur.
In NRW.
In Hagen.
Armin Laschet hat hart durchgegriffen.
Genau. Herbert Reul, sein einäugiger Blinder, hätte ich fast gesagt. Also wer weiß, wie Herbert Reul aussieht, weiß, wie er aussieht.
Innenminister Nordrhein-Westfalen.
Genau. Und der hat erfolgreich dafür gesorgt, dass ein islamistisch geprägter Anschlag auf Juden innerhalb einer Synagoge nicht stattfinden konnte.
Er persönlich.
Und ganz, der war da.
Mit bloßen Händen.
Und hat mit seinem einen Auge durch so ein Fernrohr geguckt. Weil wenn der sich so ein Fernglas vor die Augen hält, das haut nicht hin.
So ein Teleskop. aus dem Mickey Mouse. Da gab sie früher. Ich wusste immer nicht, wofür. Also, ich habe mich wirklich immer gefragt, was der praktische Nutzen von so einem Mickey Mouse-Pipi
ist. Aber da kannst du ja verdrehen.
Und dass er eines Tages mit genau dieser Apparatur
die Islamisten
von dem Judenmord abhält.
Und das hat sie geteilt und erwartbar hat sie gesagt, sowas passiert in Deutschland, wenn man sich die Kriminalität importiert und so ein Shit.
Ja.
Und dann habe ich, weil man ihre Postings kommentieren kann, habe ich gepostet, na, Frau Storch, sind Sie sehr traurig, dass der Anschlag nicht erfolgreich verlaufen ist? Und das fanden die Leute da nicht so gut.
Ja.
Und dann hat irgendjemand geschrieben, so, keine Ahnung, was da der Inhalt war, Leute wie Sie, bla 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 bla. Und dann habe ich gefragt, wer sind denn Leute wie ich? Und dann wurde nur ein Wort zurückgeschrieben, Willkommenswinker. Nee, Willkommensklatscher.
Ja.
Ich bin ein Willkommensklatscher. Ja.
Das ist kein Schimpfwort.
Wurde als ein solches verwendet. Ja. Finde ich aber irgendwie auch ein ganz hübsches Wort.
Willkommensklatscher, ja.
Ja, herzlich, wir sind die beleuchteten Willkommensklatscher.
Wir klatschen alle willkommen. Also jeder, der es schafft, so, mit solchen Strapazen und Gefahren. Das,
meinst du, wenn Deo erstmal richtig durchstartet, könnten wir etablieren, dass als neue Begrüßungsformel auch Corona-konform oder pandemiekonform nicht mehr Hallo gesagt wird oder sich die Hand gegeben wird, sondern man applaudiert sich einfach gegenseitig und gibt sich ein richtig gutes Gefühl damit.
Ja, das muss aber wirklich sehr ehrlich
passieren. Es muss ein ehrlicher Applaus sein.
Es gibt ja dieses ironische Klatschen.
Dieses Slow Clap, ne?
Ja.
Nee, es muss schon richtiger, von Herzen kommender Applaus sein.
Ja. Und das nennen wir dann den Willkommensklatscher.
Ich bin vor.
Und dazu verkaufen wir auch solche irgendwelche.
So Merch.
Ja.
So große Hände.
Ja. Das sind die Willkommensklatscher.
Ja, da kann man nochmal richtig Applaus klatschen.
Wir müssen noch überlegen, welche Abteilung man die.
Da habe ich übrigens eine richtig gute Idee gehabt. Bei so Dingen, wo es vielleicht nicht ganz klar ist, ja? Die tun wir einfach an alle Plätze.
Das
einen
ist ja auch
Teil
meine
davon.
Idee. Deshalb hatte ich ja auch schon gesagt mit dem Zitronensaft oder so, dass du einfach sagst, der steht halt an verschiedenen.
Hattest du gesagt?
Weil ich glaube, vielleicht habe ich es auch nur gedacht. Aber das war genau meine Idee, dass du bei indifferenten Dingen hast du einfach wirklich, du gruppierst Dinge so, wie du sie brauchst.
Ja.
Du hast bei der Backabteilung alles, was du zum Backen brauchst, und du hast aber auch bei den Säften. Und wenn das halt, dann ist das halt doppelt.
Genau.
Da ist doch nie jemand drauf gekommen im Supermarkt. Dabei ist es.
Und das so schadet ja auch.
Das schadet gar nicht. Überhaupt nicht. Natürlich ist es vielleicht beim Einräumen irgendwie, aber nicht mal.
Das kriegen die Leute
das
hin.
Das kriegen die hin. Glaube ich auch.
Gerade wenn du die richtig wertschätzt.
Wenn wir für die Mitarbeiter noch eine richtig gute App dazu programmieren, die einfach durch den Supermarkt oder am besten so mit Augmented Reality,
dass
sie irgendwie, die sehen in den Regalen
was
mit ihrer
da fehlt,
Brille,
was da reingehört.
Sehen sie, was da reingehört.
Ja, aber eine App, die App allein kann alle Probleme lösen.
Das stimmt.
Einfach
für die Kunden.
So eine Echtzeit-App.
Und die Kundinnen.
Genau. Da muss man einfach irgendwie scannen, was man wo reintut. Und, oder genau, wo
da
du
steht,
dein Auto
das
abgestellt hast.
Da steht irgendwie im dritten Stockwerk des Parkhauses sind noch 240 Plätze frei. Und du gehst einfach hin und du siehst sofort, wo alles ist. Und kannst eingeben und dann wirst du so geleitet. Hier gehen sie jetzt im dritten Gang rechts. Das ist die Lösung für Deo. Wir müssen gar nicht die Realität in den Supermärkten ändert einfach nur die App.
Ja, wir, ja.
Also natürlich wäre es cool, wenn das auch ansonsten noch ein bisschen.
Das ist ja noch viel einfacher und damit lässt sich noch viel schneller viel Geld verdienen. Das ist gar nicht unser Ziel, aber kann ja auch nicht schaden.
Die wird eine App.
Die wird eine App.
Aber wir zwingen
deutlich effektiver organisiert.
Aber wir zwingen die Supermärkte trotzdem, das Obst vor die Kassen zu tun.
Ja, und nicht vor den eigenen. Auf jeden Fall. Ich habe noch nicht gelernt, dass. Man wundert sich ja immer so, dass häufig Bio-Gurken im Plastik eingepackt sind und andere Gurken nicht.
Ja.
Weißt du, was der Grund ist, der hauptsächliche Grund?
Die Haltbarkeit, glaube ich.
Das spielt auch eine Rolle, aber es ist nicht der hauptsächliche Grund, weil es gibt ja welche, die nicht eingepackt sind.
Mhm.
Der hauptsächliche Grund ist, es wurde bisher noch keine Möglichkeit gefunden, dafür zu sorgen, dass das Bio-Siegel auf den Gurken selber ist. Damit die Leute nicht die Biogurke mit der Nicht-Biogurke verwechseln. Kein Scheiß. Deswegen
Scheiß.
Packen die in Plastik.
Sollte man dann lieber die Nicht-Biogurke im Plastik einfach nur draufschreiben, das ist keine
Biogurke. Achtung, keine Biogurke. Ich glaube, Lidl, habe ich gelesen, experimentiert gerade mit dieser Laser-Eingravierungsschrift. Dass man damit das, weil sonst
aber
kann man
ich,
sie nicht unterscheiden.
Ich denke häufig an unseren kleinen Podcast, gerade wenn ich im Supermarkt bin, weil das ja das dominante Thema ist. Jetzt zum Beispiel war ich im Rewe und Rewes, vielleicht zumindest in dem Rewe, Einkaufswagen.
Mhm.
Und vorne so ein kleines Extrafach, so abgetrennt.
Ja.
Und da kannst du das ganze Obst rein tun. Das ist fantastisch.
Das stimmt. Das ist clever.
Und dann lege ich dann noch oben drauf so ein paar ganz leichte Sachen manchmal, die ich noch später kaufe. Und dann habe ich hinten Platz für die dicken Bollermänner, wenn ich so zwei Faxedosen kaufe oder so.
Hast du gern als Kind im Einkaufswagen vorne drin? Was? Wie geil! Also von wegen, wir sagen ja immer so viele Games, die nicht durchgespielt sind. Ja. Der Einkaufswagen ist, glaube ich, ziemlich durchgespielt. Wo man einfach, das braucht man nicht, also das für die Originalfunktion braucht man es gar nicht, aber da ist einfach immer ein Kindersitz drin, ja, wo man sein Kind reinsetzen kann. Und wenn man es nicht braucht, klappt man es weg und es stört nicht.
Sehr gut. Und genauso gibt es ja auch inzwischen, auch da im Rewe, den hinten die Klappe für den Bierkasten.
Ja, schon ganz lange.
Haben auch nicht alle. Ja. Sehr, sehr viele eigentlich nicht. Auch eine super Ergänzung. Und meine Kinder sitzen und saßen da auch immer gerne drin, aber jetzt sind sie, die groß auf jeden Fall, die sind eigentlich beide ein bisschen zu groß langsam dafür, aber auch Rewe, die sind da einfach fit, haben diese kleinen Kinderwagen wegen, wo die selber schieben können. Und das ist eine Freude, wenn die da rumlaufen und dann selber auf die Idee kommen, was wir noch brauchen und das einpacken und so. Und dann
es gibt auch noch die, wo man, also die wie so ein Lastenfahrrad aussehen, wo das Kind sich vorne reinsetzen kann, als würde es fahren.
Das geht. Ach so, doch, so rede ich mit dem Auto.
Ja, genau.
Im Anschnallgurt oder Hupe.
Anschnallgurt weiß ich jetzt nicht.
Im Baumarkt gibt es das häufig.
Ja, genau. Also da haben die Leute sich schon wirklich bis zum Ende Gedanken gemacht. Andere Leute sollten sich an den Leuten mal ein Beispiel nehmen. Kennst du den Film Jumanji?
Das ist Robin Williams, ne?
Ja.
Habe ich nie gesehen, glaube ich. Ist das ein Spiel, ein Brettspiel,
ja, wo sie dann
reingezogen werden?
Ja, exakt so. Und, okay, ich muss jetzt kurz für meine Beobachtung dir den Plot zusammenfassen. Der Film fängt damit an, dass ein vielleicht 12-jähriger Junge dieses Spiel findet. Der hat irgendwie ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater, das ist unwichtig. Ist
Robin Williams der Vater?
Nee, Robin Williams ist der kleine Junge später.
Aha.
Und er und eine Freundin von ihm spielen dieses Spiel Jumanji, was er gefunden hat. Und in dem Moment, wo er würfelt, werden die in dieses Spiel reingezogen. Und dann ist das, weiß ich nicht, was mit dem Spiel passiert. Dann ist irgendwie 30 Jahre später, andere Kinder finden das unter ominösen Umständen, spielen das Spiel auch, spielen aber quasi die Partie weiter von damals. Nur der Junge wird reingezogen, das Mädchen nicht. Und die ist völlig traumatisiert natürlich. Und dann spielen wir das Spiel weiter und irgendwann taucht Robin Williams auf, der damals reingezogen wurde als Junge und jetzt erwachsen ist. Und
aber war er die ganze Zeit in dem Spiel?
Er war die ganze Zeit in dem Spiel, ja. Und Jumanji, das ist irgendwie dann so eine Dschungelwelt und er hat da irgendwie einen Jäger, der ihn jagt und er musste mit irgendwelchen großen Tieren irgendwie umgehen und hat dann im Wald gelebt 30 Jahre lang.
Ja.
Oder 20 Jahre lang. Und dann kommt er halt wieder und das Mädchen, was damals ein Mädchen war, kommt auch irgendwie zum Spiel dazu. Weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Und die beiden Kinder, die es neu angefangen haben zu spielen. Und dann müssen die das Spiel quasi einmal besiegen. Und
auf die Idee ist er nicht alleine gekommen.
Nee, er konnte nicht. Er war ja im Spiel drin und das Mädchen hatte Angst, ist weggelaufen. Und deswegen ist das Spiel 20, okay. 30 Jahre lang irgendwo.
Aber jetzt sind sie zu viert im Spiel und können das von innen heraus trotzdem
spielen. Nee, das ist nicht so richtig erklärt, warum er nur in dieses Spiel reingesungen wurde, weil sonst alles aus dem Spiel rauskommt. Ja. Dann sind da Affen im Zimmer oder Pflanzen, okay. Oder halt der Jäger oder irgendwelche Wildschweine, keine Ahnung. Und da passiert ganz viel wildes Zeug und die müssen immer würfeln und bis zum Ende kommen. Und wenn sie fertig sind, sagen sie Jumanji und dann ist vorbei. Und das schaffen die alle. Und dann kommt nämlich der abgefuckte Teil, dann dreht sich sozusagen die Zeit wieder zurück und die beiden, also Robin Williams und die erwachsene Frau, die früher der Junge und das Mädchen waren, sind wieder in dem Alter, als sie angefangen haben zu spielen. Der Junge hat noch so ein blaues Auge, weil er vorher von Rowdies verprügelt wurde und die gucken sich an und erinnern aber alles, was passiert ist.
Ja.
Was so weit geht, dass sie dann 20, 30 Jahre später dann wiederum als erwachsene Menschen, mittlerweile ein Paar, wenn ich mich nicht irre, auf diese Kinder warten, um mit den Kindern zu reden, die allerdings gar nicht kennen, weil sie ja das Spiel nie gespielt haben. Und weißt du, die Implications, Alter. Er hat da 20 Jahre lang im Dschungel gelebt. Sie hat 20 Jahre lang ein Leben geführt, ist erwachsen geworden, Hormone und so weiter, hatte Sex, hatte eine Beziehung Maybe Kinder, wer weiß, wird nicht genau gesagt.
Und jetzt ist sie plötzlich wieder ein Kind und hat nochmal ein Leben.
Genau. Und das heißt, mit dem Verstand und Geist
des, ja, das denke ich ganz häufig.
Des alten Menschen sind ja. sie wieder Kinder und müssen diese ganzen Phasen neu durchleben, wieder neu in die Pubertät kommen, neue Erfahrungen sammeln. Irgendwie, also das ist doch völlig kaputt. Wie in dem Film Big mit Tom Hanks. Kennst du den?
Nee, auch nur grob.
Das lässt sich noch schneller erklären. Tom Hanks als die Figur, die Tom Hanks später als Erwachsener spielt, wieder als Junge, ist auf dem Jahrmarkt, da ist so eine, du schmeißt eine Münze rein, ich erzähle dir deine Zukunft, Puppe, und dann hat, oder ich erfülle dir einen Wunsch, und dann sagt er, ich möchte groß sein, weil er ist halt ein Kind und seine Eltern sind sehr restriktiv und verbieten ihm immer alles und er will so viel mehr machen und ist auch irgendwie klein und alle Leute ärgern ihn deswegen, und dann sagt er, ich wünsche mir, dass ich groß bin, und dann wacht er am nächsten Morgen in seinem Hochbett auf und ist Tom Hanks. Aber mit dem Verstand und dem Kopf und dem Geist eines, weiß nicht, wie alt der ist.
So ein Film, wo der Vater und der Sohn ihre Körper tauschen, den habe ich auch mal
gesehen. Freaky Friday gibt es mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis, da passiert genau dasselbe.
Papa und Sohn.
Körpertauschkomödien, richtig eigenes Genre. Tatsächlich wahr. Davon gibt es mehr als von Verhüllungskünstlern. Und Tom Hanks mit dem Verstand eines 10-jährigen Jungen hat auch irgendwann Sex, was also vielleicht in den Ende der 80er witzig war, aber ich finde das heutzutage nicht mehr witzig. Nee. Ich finde das hochgradig bedenklich.
Ja.
Und ja, der erlebt dann halt sein Leben als Erwachsener. Da stimmt irgendwas nicht. Das stimmt irgendwas
nicht. Und am Ende kommt er wieder zurück?
Am Ende kommt er natürlich wieder zurück, damit er sein kleines Kinderleben wieder...
Und dann hat er aber Sex.
Dann hat er vorher Sex gehabt mit seinem erwachsenen Körper, aber als kleiner Junge natürlich nicht. Aber er trifft, glaube ich, also er hat natürlich noch Kontakt zu der Frau, weil die eine Beziehung führen.
Ja.
Und irgendwann ist halt wieder der kleine Junge, was das auch für, bei ihr auslösen muss.
Schreckliche
Filme.
Ich denke mir das aber tatsächlich häufig, wie das wohl wäre, wenn ich mit meinem jetzigen Kopf nochmal meine Kindheit durchleben würde.
Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Mehrwert hätte. Also ich glaube,
es wäre wahrscheinlich schrecklich. Ich glaube, man würde tatsächlich in ganz große Probleme kommen. Weil du halt komplett raus wärst. Also ich könnte ja dem nicht folgen. Ich wäre ja ganz anders. Und ich könnte nicht sozial mit meiner Peer Group connecten.
Gar nicht, richtig.
Und es wäre alles ganz komisch.
Sozial mit der Peer Group connecten.
Ja, Jumanji und Big, haben wir die auch mal gehabt.
Wo musst du jetzt mal gucken? Robin Williams und Tom Hanks, rest in peace. Tom Hanks gehört auch zu Adrenochrom-Elite, ne? Der wird da immer mitgenannt.
Der trinkt Babyblut. Ja, Brad Pitt, glaube ich, auch.
Irgendwo im Keller. Brad Pitt bestimmt auch. Und Hillary Clinton.
Ja, natürlich.
Die treffen sich ab und zu auf ein Glas Kinderblut. So wie wir uns auf ein Liter Faxedose treffen.
Meine Güte, diese Wikinger. Ja, wollen wir mal jetzt ins Schwimmbad gehen zusammen?
Sehr gerne. Lass uns zusammen
ins Schwimmbad gehen. Wollen wir mal den Geruch nochmal in die Nase ziehen, den Chlorgeruch?
Oder kann ich eine Geschichte zu erzählen? Jeder Mensch hat, glaube ich, Chlorgeruch in der Nase, wenn man sich eben in diese Schwimmbadsituation zurückerinnert. Und es gab mal den Tag, wo ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und man hat die Tür aufgemacht und dachte, man ist im Ohlsdorfer Schwimmbad, wo ich schwimmen gelernt habe. Wo, glaube ich, doppelt so viel Chlor drin war wie erlaubt.
Wie nötig
auf jeden Fall. Möglicherweise auch über die Gesundheitsgrenzen hinaus. Zumindest roch es da immer sehr, 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 sehr extrem. Doller als in anderen Schwimmbädern, in meiner Erinnerung jedenfalls. Und die ganze Wohnung roch so. Und das war komisch, weil normalerweise sollten Wohnungen nicht nach Schwimmbad riechen. Und das war so, wir hatten damals einen Hund, Vreni, und Vreni war läufig. Und Vreni hat überall in der Wohnung so kleine Blutflecken hingeblutet wegen ihrer Läufigkeit. Mm. Menstruiert letzten Endes. Nur meine Mutter in ihrer Verzweiflung hat auf alle, die wir hatten überall Teppich, in der ganzen Wohnung, in jedem Raum war Teppich, wie sich das in den 90ern gehörte. Und überall hat sie da Chlor raufgemacht. Und das führte dazu, dass wir überall bei unserem farbigen Teppich weiße Löcher hatten.
Und besser als rote Blutflecken vielleicht.
Und es lagen locker 8 Läufer in der Wohnung an random Plätzen.
Teppiche wegschmeißen können.
Ich kann mir vorstellen, dass das letzten Endes der Grund war, dass wir dann doch Parkettboden irgendwann hatten. Alter, darunter war Parkettboden, der wurde dann gemacht.
Ja, das ist krasser Gestank. Meine Großeltern hatten ja einen Pool im Garten, einen großen Kachel, den kennst du?
Den kenne ich, ja.
Und der musste auch geklort werden. Mhm. Dafür hatten die Tabletten.
Mhm.
Und mein Opa hat die immer, glaube ich, in so einen Eimer getan, in so einen großen, dann haben sie aufgelöst und hatten das da rein. Und diesen Geruch von dem ganz
frischen?
Nee.
Intensiven.
Ja, noch
besser. Konzentrierten.
Konzentrierten Chlor. Den kriege ich, der ist so beißend.
Ja.
Da hatte ich immer das Gefühl, das macht mir die Nase von innen und das Gehirn kaputt.
Und die Augen tränen.
Aber das war ein bisschen geil auch.
Ja.
Das erinnere ich noch. Und dann die Gegenschwimmanlage an, damit das alles verstrudelt. Und dann mussten wir ein bisschen warten, bis wir wieder rein konnten. Chlor ist schon krasses Zeug.
Hast du einen Kink für eklige Gerüche? Für manche?
Nee. Benzin. Ich finde Chlor aber auch nicht eklig.
Benzin?
Bin ich auch nicht. Ja, Benzin ist nicht eklig, aber habe ich immer das Gefühl, dass man wirklich.
Nicht zu viel
davon wegen soll. Dass man tatsächlich gesundheitlich darunter leidet, wenn man das zu tief einatmet. Ich habe an einer Tankstelle mal gearbeitet, wie ich schon erzählt habe.
Wäre mein Traum gewesen vom Geruch her.
Das war schon ganz geil auch, ja. Auch so ein schweres Öl und so. Batterien, ja.
Batterien? Nein,
Batterien haben auch einen Geruch, wenn die auf sind oder wenn die benutzt sind.
Wenn die auslaufen. Oh, weißt du, was ich früher mal... Ich glaube, wir können gleich über die Schwimmbäder sprechen. Zu Zeiten, als man noch MP3-Player hatte, hatte ich häufiger mal lose Batterien, volle Batterien in der Tasche.
Ja.
Als Ersatz. Ja. Weil kein USB und so, ne? Also man konnte es nicht am Akku aufladen. Und wenn die unterwegs leer gingen, sind sie leer.
Batterien oder
richtig? Nee, die drei A kleinen Batterien.
AAA-Batterien.
Die kleinen, nämlich. Und da ist mir irgendwann was passiert. Ich hatte die, so, wir haben ja mal in der ersten oder zweiten Folge über Hosentaschensortierung gesprochen.
Ja.
Und ich hatte die immer in der linken hinteren Hosentasche, wo ja sonst nichts drin ist.
Ne? Ja, klar.
Die ist ja immer die frei.
Die Hosentasche von
genau. Euch. Und ich habe sie nutzbar gemacht, indem ich da meine vollen Ersatzbatterien drin hatte.
Mhm.
Und irgendwann, ich bin ganz normal durch die Straßen gelaufen, die hatte ich da Wochen und Monate lang drin. Und mit einmal merke ich, boah, was ist denn jetzt los? Mein Arsch wird ganz heiß. Und dann habe ich so reingegriffen und die beiden Batterien, vielleicht auch nur eine, das weiß ich nicht mehr genau, waren super heiß. Also ja. So richtig, richtig, richtig doll heiß, dass ich das durch die Hose gespürt habe und es anfing weh zu tun, ich sie auf den Boden schmeißen musste, weil ich sie nicht festhalten konnte. Was ist da passiert?
Oh, das habe ich auch schon mal
gesehen. Ausgelaufen sind die nicht, weil also ich hatte jetzt irgendwie keinen Schmodder an der Hand oder so. Als hätten die sich gegenseitig aktiviert und ihre ganze Energie auf einmal
ausgehen. Das kann nicht die Energie sein. Das muss sein, dass es irgendeine
Reaktion... Ja, muss ja, ist auch Wärme.
Es muss sein, dass irgendeine Reaktion in der Batterie passiert ist mit dem Zeug, was da drin ist. Und dass da bei Hitze entstanden ist. Exothermer Scheiß.
Lifehack, wenn du für etwas AA, also die etwas größeren normalen Batterien brauchst, aber nur AAA, die kleineren normalen Batterien hast, kannst du die Batterie da reinmachen und das, was zu klein ist, mit 5-Cent-Stücken oder 1-Cent oder 2-Cent-Stücken auffüllen und dann geht das trotzdem.
Aber hält nicht vielleicht nicht so lange.
Das, ja, so lange wie eine kleine Batterie da hält. Ne? Man braucht
ja offensichtlich eine größere. Ja, das Gerät mehr Batterie als ein Gerät, das die kleinen braucht.
Ja, wahrscheinlich. Schon Grund haben, dass sie die großen drin haben. Aber geht. Cool, ne?
Was hatte ich gerade? Ich wollte gerade was sagen noch.
Über Schwimmbäder?
Schwimmbäder wollte ich ganz viel noch zu sagen. Ja, Hosentaschen. Also ein Linkshänder wird ja wahrscheinlich seine linke hintere Hosentasche benutzen, oder?
Für was?
Für sein Portemonnaie zum Beispiel.
Vermutlich.
Denn ich habe überlegt, ich benutze die linke hintere Hosentasche wirklich niemals für irgendwas. Ob das einfach automatisch so gemacht wird, weil ja, es halt macht man vorne, hat man zwei, hat man hinten zwei. Aber eigentlich könntest du designmäßig auch sagen, du machst nur hinten nur eine.
Es gibt 800 Millionen Linkshänder auf der Welt circa.
Ja, ja, da haben wir schon drüber geredet an anderer Stelle. Aber deswegen, erst dachte ich, könnte man nochmal machen, so eine Hose für Linkshänder und eine Hose für Rechtshänder. Aber das ist wahrscheinlich Quatsch, weil die stört ja auch nicht, ne? Die
Hosentaschen. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt so in der Produktion... Aber wesentlich mehr kostet.
Nee, aber mich stört das sozusagen geistig, dass du vier Taschen hast und drei benutzt und die andere immer leer ist.
Aber das ist doch deine eigene Entscheidung. Du kannst doch damit machen, was du willst.
Ja, warum sollte man die benutzen?
Ich habe das servierten. Na, siehst du wo? Die servierten Tasche.
Tasche. So, zurück zu den Schwimmbädern. Ich habe mal im Ohlsdorfer Schwimmbad. Da habe ich schwimmen gelernt.
Ich auch. Ich habe ein Seepferdchen gemacht.
Ich habe meine Großeltern überrascht, weil die hatten eben diesen Pool mit dem Chlor und meinem Opa, coole Sache. Und da hatte ich immer so aufpustbare Schwimmflügel. Es gibt irgendwie so Schwimmflügel, die pustest du durch die Haut auf. Das verstehe ich gar nicht. Weißt du, die sind wie Jutebeutel. Die kannst du einfach so aufpusten, indem du da rangehst mit deinem Mund und reinpustest. Und dann bleibt die Luft da drin. Ich verstehe nicht, wie
das egal geht. Wo.
Ja.
An jeder Stelle, an jeder Stelle kannst du reinpusten.
Ja, die machst du nass und dann gehst du mit dem Mund rein.
Das gibt's nicht. Das hast du geträumt.
Nee, das ist so.
Das kann nicht sein. Das ist ja Zukunftstechnik.
Das gab es damals schon in den frühen 90ern. Oder späten 80ern, frühen 90ern.
Da auch da diese unpraktischen Gumminöpse immer. Diese
orangen Gummi, aber das war ein anderes. Das hatte einen anderen, das hatte so ein Stoff.
War das wie bei Space Jam mit Michael Jordan, der sagt, hier Leute in der Halbzeitpause, wir liegen hinten, aber hier ist Michaels Zauberjuice. Wenn ihr das trinkt, seid ihr richtig gut. Dann haben die es alle getrunken, waren richtig gut. Und später stellt sich heraus, es war nur Wasser.
Nee. Kein Placebo, das war Luft da drin. Vielleicht erinnere ich mich auch nicht so ganz gut. Aber irgendwie war das so. Auf jeden Fall hatte ich die immer. Und dann habe ich im Winter, als die Schwimmbadsaison bei meinen Großeltern nicht mehr am Start war, heimlich mit meinem Papa im Ohlsdorfer Schwimmbad einen Kurs gemacht.
Ohlsdorf ist ein Hamburger Stadtteil.
Und da habe ich, das erinnere ich auch noch, da war ich übrigens mit Carsten zusammen.
Carsten Lukas.
Ja.
Dr. Carsten Lukas.
Und da haben wir immer unter Wasser getaucht und haben unsere Namen geschrieben oder Sachen gesagt. Und dann mussten die anderen überlegen, was man gehört hat. Das erinnere ich noch.
Oh, jetzt
und zwar, kennst du noch diesen Kinderschwimmbereich im Ohlsdorf?
Na klar.
Ja. Und da habe ich eines Tages mal eine Kackwurst schwimmen sehen.
Ja, das passt da gut.
Und deswegen glaube ich, dass die gar nicht. Deswegen haben die so viel Chlor rein.
Weil so viel reingeschissen
wurde. Müssen so viel Chlor reinmachen, dass die Kackwurst sich auflöst. Die so weggebritzelt wird vom Klo.
Innerhalb kürzester Zeit.
Ich glaube, wenn sich eine Kackwurst im Klo auflöst, dann löst sich auch ein Kinderkörper auf da drin.
Wenn er lang genug drin ist, ja. Mit Sicherheit.
Ja, aber Schwimmbäder. Krasses Ding. Irgendwie habe ich ein total ambivalentes Verhältnis. Ich weiß, dass dieser Schwimmunterricht in der Schule, den man später noch hatte, den hat man ja, glaube ich, in der 3. Klasse begonnen. Und das war irgendwie so, dass dieser Trip dahin, dass man innerhalb der Schulzeit mit einem Bus dorthin fährt, mit so einem Rucksack, dann da ist und hinterher wurden wir da freigelassen. Wie so Bienen, die irgendwie
entführt
worden und so, zack, jetzt mach ich den Koffer auf, guck mal, wie ihr nach Hause kommt. Und da fühlte ich mich gleichzeitig total groß und ein bisschen verloren. Und es war schon irgendwie einschüchternd, dass wir dann an diesen Ort waren. Und Schwimmbäder waren früher auch so, sind sie heute zum Teil auch noch so sehr kaltherzige Orte. Da waren so Leute, die saßen da irgendwo und haben Karten verkauft, aber man hatte nicht so richtig das Gefühl, dass da irgendjemand ist, der einem wirklich helfen kann. Das war so ein bisschen, du warst da krass auf dich allein gestellt, mit diesen großen Drehkreuzen und alles ist kalt und diese Schränke und die Umkleidekabinen. Ich hasse die Umkleidekabinen so sehr. Diese kleinen Kabinen, wenn du da reingehst und diesen Riegel dann schiebst.
Ja.
Den du davor schiebst und dann bist du da drin und dann hast du so diese ganz schmale Bank. Und man hatte immer wahnsinnig viele Klamotten dabei. Und der ganze Boden war komplett 1,5 Zentimeter voll mit Wasser.
Ja, da durfte nichts auf den Boden fallen.
Das war immer das Wichtige.
Und beim Socken an- und ausziehen war immer
ein Problem. Und dann mit den Socken in die Schuhe.
Ja.
Aber dann ist dir dabei unglücklich die ganze Jeans auf den Boden gefallen.
Ja.
Und dann hast du so ein halbes nasses
Bein. Ja, genau.
Und das habe ich so gehasst. Und dann standst du an diesen Föhn, diese ganz komischen weißen Kästen mit diesem Handföhn, der entweder viel zu kalt oder viel zu heiß war. Ich glaube, immer so zweimal. Hat man alle durchprobiert, welcher der ist, okay ist.
Die immer automatisch angehen, genau, wenn du sie wegnimmst, weil der Knopf dann nicht mehr reingedrückt
bis
wird.
Bis heute.
Aber die können nichts, ne?
Nee,
die ballern nicht.
Nee. Die haben so ein laues Lüftchen, aber sind entweder richtig heiß, dass es so an der Kopfhaut wehtut. Oder da kommt so kalte...
Ich habe das nie gemacht. Ich habe mich nie geföhnt.
Ja, ist auch Quatsch, Ali. Aber ich habe das irgendwie... Wenn das Angebot da ist...
Hast du mal in diesen... mit diesen Schließmechanismus-Dingern... Warst du da mal mit einem Mädchen gemeinsam drin? Oder mit einer jungen Frau?
Ich glaube, ja.
Und auch... also ohne ins Detail zu gehen, sind da Sachen passiert?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vielleicht mit einer Umkleidekabine verwechsel.
Bei H&M mäßig?
Ja.
Oder mit einem Video, was du bei Pornhub gesehen hast?
Eins von beiden oder beides.
Ja, ich habe da ganz konkrete Erinnerungen dran. Das war irgendwie auch aufregend.
Das stimmt.
Und dann hört man immer die anderen Leute und sieht so manchmal so Füße, die so unter...
Wenn du das so darstellst, glaube ich, dass das relativ wahrscheinlich auch da passiert ist. Aber ich glaube, die Umkleide auch.
Das ist ja auch ein, so ich sag mal, im pubertierenden Alter ein herausfordernder Ort, das Schwimmbad.
Ja.
Weil man da einen Blick auf Körper seiner Wahl, die man präferiert, erhaschen kann, der nicht alltäglich ist.
Ja. Und guck mal, mittendrin hier in der 69. Sexfolge.
Ich habe gerade
nicht schlecht, nicht
wirklich
schlecht,
daran auch gedacht, aber das passt wirklich gut, weil das ist aufregend.
Ja.
Und das ist irgendwie auch, ist auch so witzig, weil bei so einem Kindergeburtstag im Schwimmbad ist total normal gewesen. Was habe ich öfter gemacht? Ich war auch öfter auf solche Geburtstage eingeladen, die man so als Kinder ja. im Schwimmbad verbracht hat. Aber so ab dem Moment, wo die Pubertät ernster wurde, so mit 14, 15, 16, da war das dann, gut, da haben auch keine Kindergeburtstage mehr gefeiert. Mhm. Damit hängt das wahrscheinlich auch zusammen. Aber ich glaube auch, das wäre eher nicht die erste Idee gewesen. Weil dann hat man ja auch viel mit Unsicherheiten zu tun. Dann weiß man nicht genau, wie sehe ich im Vergleich zu dem aus oder zu der und bin ich vielleicht zu dick oder zu dünn oder zu behaart oder zu unbehaart. Ja, solche Gedanken macht man sich ja in der Zeit und da kann man es halt auch nicht verbergen.
Ich hatte, genau, man kann, das ist ein gutes Stichwort, aber man kann es nicht verbergen. Ich habe nämlich, es ist nie passiert, aber ich hatte eine Zeit lang, als ich im bestimmten Alter war, im Schwimmbad immer Angst, weil ich da nur in der Badehose stand, dass man nichts verbergen kann.
Eine Erektion.
Und das war immer so, dass ich immer dachte, scheiße, das, weil im bestimmten Alter ist das ja unkontrollierbar, das ist ja so alle 2,5 Stunden oder 60 Minuten oder was weiß ich. Das weißt du gar nicht, wo das herkam, der Impuls.
Oder mal ein falscher Gedanke.
Zack.
Und zack.
Und dann geht es auch nicht so schnell weg. Und da hatte ich, es gibt ja diesen alten T-Shirt-Trick irgendwie noch so, wenn du eine Hose und das kannst du alles gut hinkriegen. Aber im Schwimmbad bist du verloren. Und ich hatte immer Sorge davor, dass das mal irgendwann passiert und es ist nie passiert.
Nee, das ist interessant, ne? Weil das. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Gerade als junger Mensch, der von seinen Hormonen überschüttet und wehrlos zurückgelassen wird, sag ich mal. Durch die Gegend geschleudert wird. Da sind ja die Dinge, die man in einem Schwimmbad potenziell beobachten kann, einfach vorhanden,
ja,
die
das ist ja auch
in einem anderen Kontext richtig. Dazu führen würden. Aber dadurch, dass es diese Öffentlichkeit ist...
Ja, das ist auch das, was ich meine, vielleicht mit der Kälte des Schwimmbads, der Kaltherzigkeit. Das Schwimmbad strahlt...
Deswegen machen die das.
Vielleicht.
Stell dir vor, das wäre so eine erotische Bumsatmosphäre. Das
ist eine Anti-Erektionsmaßnahme, die diese Schwimmbäder so... Aber heute sind die ein bisschen wärmer und schöner gestaltet. Vielleicht haben die heutige Jugend mehr Probleme.
Mehr Erektionen im Schwimmbad als früher.
Kann also, sein. Also, mich hat das Ganze... Also ich fand Schwimmen toll und ich mochte auch viele Schwimmbäder, aber mich hat so ein bisschen dieses Ganze da reingehen. Ich fand, das hatte immer was, wie man das so gehört hat von früher, von so, ich sag mal, eher so Drittes Reich-Geschichten. Du hast das Gefühl, also du bist als Kind da so durchgeschleust und du musst über diesen nackten, kalten Boden gehen und überall kacheln und keine, also du bist auch so viel auf dich allein gestellt.
Da waren auch Badelatschen irgendwie nicht so ein Ding, zumindest nicht in dem Alter damals. Und um das Bild ganz deutlich zu unterstreichen, das jetzt schon vielfach erwähnte Ohlsdorfer Schwimmbad, wo wir beide schwimmen gelernt haben, was jetzt übrigens komplett renoviert wurde.
Warst du da mal drin seitdem?
Nee, aber ich habe mir Fotos angeguckt.
Die haben Schwimmbad, das kann den Boden absenken.
Ach cool.
Um verschiedene Schwimmtiefen zu erzeugen.
Stark.
Und dann kommt so eine Sirene und sagt, Achtung, jetzt ist gleich nicht mehr Nichtschwimmer. Und dann müssen alle rausgehen und dann senkt sich der Boden ab, dann kannst du reingehen, das ist ein Meter
tief. Und dann kommt ganz schnell neues Wasser dazu. Muss ja.
Das ist vielleicht schon
vorher. Oder ist das vorher schon drin und dann fährt er so weg?
Der Boden. Nee, der fährt nach unten, aber vielleicht ist es trotzdem, ich weiß es nicht, wie die das machen. Ich glaube nicht, dass da Wasser
zuläuft. Ein technisches Wunderwerk.
Vielleicht ist das Becken einfach komplett voll in der gesamten Tiefe und es ist einfach da drin, dass so ein Boden da hoch und runter fährt und das Wasser
ja, aber der Boden verdrängt ja trotzdem irgendwie das Wasser.
Ja, das muss ja, vielleicht wird das gepumpt dann an der Seite wieder, ich weiß es nicht.
Irgendwie
es funktioniert extrem schnell.
Die Ohlsdorfer Ingenieure das hingekriegt haben. damals war es aber so, ich weiß doch genau, wie das aussah. Da Kassenbereich, da kommt man dann sich die bunten Tüten zusammenstellen. Mhm. Und wenn du dann
rechts.
Genau, wenn du dann Richtung Umkleiden gegangen bist, kamen erst die Mädchen umkleiden und hinten kam die Knaben.
Oh.
Da stand Knaben dran. Scheiße. So habe ich das Wort Knaben gelernt und das macht noch mehr irgendwie, hat noch mal so Hitlerjugend-Einschlag, ja. Doppelt und dreifach.
Und dann die Duschen auch.
Ja, alles alt und
runtergekommen. Und alles wirklich alt und du musst dann da drauf drücken. Und dann hattest du auch immer Angst davor, dass da dieser harte oder der viel zu wenig harte Strahl. Und
oder dass du, es gab ja manche Duschen, da konntest du drücken und dann hattest du irgendwie für eine halbe Minute Wasser oder die, da hast nur was gehabt in dem Moment, wo du gedrückt hast. Und kaum hast du losgelassen, hast du wieder
aufgehört. Es war immer so eine Mischung aus demütigend und beschämt und trotzdem auch geil und aufregend und cool. Du konntest ja auch coole Sachen machen und ein Wasserplatz war auch geil. Aber nee, ich bin kein so großer Fan von gerade diesen alten, heruntergerockten Schwimmbädern.
Aber
dann, vom Brettspringen.
Ja,
Alter,
ist ein das und drei Meter gewesen. Gab es dann.
Da wurdest du deine Angst ausgeliefert.
Wann? Nee, was ist das, der höchste Sprungturm, von dem du runtergesprungen bist?
Drei, nie mehr als drei.
Ich auch nicht. Und?
Nee, würde ich mich bis heute nicht trauen.
Ich bin...
Ich fand drei auch immer schon
schlimm. Ich habe doch von meinem krassen Nature-Boy-Wochenende erzählt, auf dem Dorf, wo wir die Hecke geschnitten haben. Und da waren wir auch im Freibad. Und Dorf-Freibad. Also wir waren da.
Und das Dorf.
Und fünf andere Leute.
Ach so, ja, okay.
Und das war's. Mehr Leute waren nicht da. Und die Menschen, mit denen ich da war, kannten alle Leute, die da waren. So von früher. Also wie man das wirklich klischeehaft denkt. Das war trotzdem sehr schön. Und die hatten auch ein 1- und 3-Meter-Brett. Und ich bin von beiden runtergesprungen. Und ich habe massiv Schiss gehabt, vom 3-Meter-Sprung zu springen.
Voll verstehen.
Es und wenn man sich so überlegt,
3 Meter ist gar nicht viel größer als ich. Da tust du die Hälfte von mir drauf, dann bist du schon fast da.
Ja.
Da denke ich mir, Und neulich waren wir irgendwie im Niendorfer Gehege, familienausflugmäßig. Und da waren ganz viele, waren wir im Wald. Und da waren so Bäume, wo die ganzen unteren Äste alle abgestorben waren.
Mhm.
Und irgendwie hat eins meiner Kinder gesagt, hier, Papa, kannst du mal irgendwie den einen Ast da? Und ich so, nee, viel zu hoch und so, da komme ich nicht an. Und dann war doch an einer Stelle, an der niedrigsten Ast, habe ich mich getraut und habe gesagt, doch, das schaffe ich, glaube ich. Bin ich hochgesprungen und bin tatsächlich gerade so rangekommen, zack, habe ich einfach alles geklappt. Das hat sich mega krass angefühlt und die waren auch alle so, wow, dass du das geschafft hast. Und dann habe ich aber meinen Arm so hochgehoben und geguckt, wie viel bis zur Abrissstelle fehlte. Und das war irgendwie so ein kleines Stück. Und dann, okay, das ist also meine Sprunghöhe. Das denke ich beim 3-Meter-Bett auch, wenn du einen halben Benny auf mich raufstellst und ich von anderthalb Bennys runterspringen soll.
Aber du musst ja überlegen, dass dann ja ein kompletter Benny nochmal oben drauf steht und auch von da oben drauf.
Ja, das also ist
du
richtig.
Guckst ja nochmal von 1,90 also weiter oben
es runter. Es erschien mir eher so wie 20 Meter.
Also ich war kurz davor, hinten wieder runter zu kraxeln.
Auch dieses riesengroße Becken sieht dann plötzlich so klein aus, wenn du da oben stehst. Weißt
ja, und man denkt sich auch, okay, das sind 3,60 Meter, aber das, also ich bin ja auch schwer. Und wenn ich da reinspringe, dann lande ich doch garantiert auf dem Boden.
Und wenn du dann auf dem Bauch landest und den roten Abdruck auf dem Bauch.
Ja, nee, auf jeden Fall keine Experimente, nur auf die Füße. Und mit Nase zu halten.
Also nicht mal eine Arschbombe?
Nee, das traue ich mich nicht.
Warst du dabei, als wir vom Dach bei meiner Oma gesprungen sind?
Nein, war ich leider nicht dabei. Aber ich kenn die Geschichten
davon. Das war geil.
Aber was ich halt so beeindruckend finde, früher, ich bin im Ariba, auch ein großes Spaßbad in Norderstedt, was jeder Hamburger Mensch kennt, mit der Kugel, die man versucht anzuhalten.
So eine große Steinkugel, die von Wasser umspült wird.
Genau,
mit so einer, die so drehen.
Auf so einer Fontäne ist. Und das ist immer am Anfang sehr schwer, weil die sehr feucht ist. Und dann macht man die so ein bisschen trocken.
Und dann kann man sie anhalten. Fünf Leute auf der einen, fünf auf der anderen Seite. Dann gab es so ein Battle.
Als Erwachsener kann man das alleine machen. Dann ist das auch nicht mehr so spektakulär. Aber da bin ich bestimmt eine halbe Stunde lang immer wieder auf einen 3-Meter-Turm runtergesprungen, mit dem Körper und alles und Salto, habe ich alles gemacht, ohne drüber nachzudenken. Und als 35-Jähriger stehe ich in Hemsling in der Nähe von Rothenburg-Wümme auf einen 3-Meter-Turm und gucke da runter und denke, ey, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht machen.
Und dann bist du aber gesprungen.
Ja, ich habe
mich dann getraut. Und hast du immer noch, ich erinnere dieses, es fühlt sich super lang an, wie du, der Fall
da. Der Fall fühlt sich lang an,
und du hast diesen Sprung, der ist noch normal ist, wie wenn du einen Sprung machst und dann zieht es dir in den Magen, das zieht dich ja so runter und dann hast du dieses Gefühl im ganzen Körper, dass du so, als ob du keine Luft mehr bekommst und das ist einfach nur schrecklich. Und dann steht da dein Lehrer, Herr Schneeger, so, Gildemeister! So, und bleibst den ganzen Tag da oben stehen, komm runter oder spring. Und das ist einfach nur fürchterlich.
Ja. Ja, also eigentlich kann man Schwimmunterricht ab einem bestimmten Alter in der Schule nicht anbieten, weil das, glaube ich, Menschen traumatisieren kann.
Und wir sind in Deutschland da ganz anders als andere Länder. In anderen Ländern hat das Schwimmen können einen viel geringeren Stellenwert.
Mhm.
Und irgendwie ist die Schwimmerquote in Deutschland extrem hoch und ist auch, und alle haben immer Angst, dass die Kinder alle und ertrinken, wenn sie nicht schwimmen lernen. Deswegen geben wir so viel Geld und Zeit da rein. Und
ist ja prinzipiell auch ein guter Gedanke, aber die Art und Weise ist vielleicht nicht die richtige.
Man kann auch anders schwimmen lernen. Das habe ich bei meiner Tochter jetzt gesehen, wenn wir im Urlaub einfach am Strand sind.
Ja.
Und die einfach Bock hat, um in den Schwimmflügel, und dann macht die das. Da brauchst du diesen demütigenden KZ-Hallen-Flair da nicht.
Aber ist das denn heutzutage noch so?
Naja, das Osterfer Schwimmbad ist schon viel netter jetzt. Ne,
ja, aber ich glaube, es hat auch viel mit dem Personal zu tun, dass das einem das beibringen. Und da würde ich auch eher vermuten. Ich meine, bei uns war das, waren das noch. Da, uns haben ja noch Altnazis das Schwimmen beigebracht. Das ist ja heutzutage nicht
so. Ich sage, Schneegers ein Altnazi war, aber schon bei anderen.
Hat der das Schwimmen beigebracht? Wohl kaum. Den kennst du ja erst seit deinem Gymnasium. Du hast ja nicht erst in der fünften Staffel. Der fünften Staffel deiner Schulserie schwimmen gelernt.
Nee, das waren natürlich. Das waren irgendwelche Leute von Bederland. Das hieß damals noch nicht Bederland. Irgendwelche von da. Von dem, das war, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie in der Grundschule, ob wir da mit dem, da muss der Lehrer mitgekommen sein.
Ja. Glaubst du, dass du in der dritten Klasse mit deinen, mit deinen ganzen Schulkameraden da ins Osterfer Schwimmbad alleine und dann habt ihr mal eine Dreiviertelstunde Spaß gehabt und dann wieder zurück in die Schule?
Nee, dann machen wir immer Schluss nach dem Schwimmunterricht.
Ja, stimmt.
Aber das war aufregend. Und hinterher natürlich, und dann, wenn es ging, mit der Schule nicht, aber wenn man mit irgendwie den Eltern da war, natürlich immer Pommes mit der geilen Schwimmbadmarke.
Oh ja. Ja.
Und wenn man mit der Schule da war, die bunten Tüten, denn da haben wir schon drüber geredet.
Da haben wir schon drüber gesprochen, mit den geilen kleinen Pilzen. Und dann musste man ja für manche Abzeichen irgendwie 3,80 Meter einen Ring hochtauchen. Mm, ne?
Mm-hmm.
Und es ist so, dass ich das immer nicht gekonnt habe, weil ich richtige Angst davor hatte, so tief zu tauchen, weil mein Vater, und es ist ja vor allem so ein Alter, wo man ja irgendwie zu seinen Eltern noch so idealistisch raufblickt. Die Eltern können immer alles und wissen immer alles und erwachsen und haben irgendwie Durchblick und wissen, was zu tun ist und was man darf und was nicht. Und mein Vater hatte mit 18, 19, weil er, so sagte er mir immer, sehr tief getaucht sei, ein gerissenes Trommelfell.
Mhm.
Und das wurde dann natürlich behandelt damals. Das habe ich mir gemerkt, weil man geht ja als Kind häufiger mit seinen Eltern schwimmen als 35-Jähriger. Und
vielleicht auch mal wieder was.
Wäre vielleicht mal wieder was. Kann man als Bonding oder so. Ja. Eltern-Kind-Bonding. Und mein Vater hat immer peinlich genau darauf geachtet, mit dem Kopf nie unter Wasser zu gehen. Auch nicht so direkt unter der Oberfläche.
Ja.
Und zwar immer mit der Begründung, und das hat man sich als Kind gemerkt und irgendwie ein bisschen reingesteigert, ich darf nicht unter Wasser, sonst reißt meine Trommel.
Ja.
Und das habe ich mir gemerkt. Und ich hatte immer so Angst. Und deswegen habe ich auch nie irgendwie höhere Abzeichen gemacht, wo man eben so tief tauchen konnte.
Ich habe nicht einen Freischwimmer gemacht. Aber das war mir Zufall, weil es irgendwie kein Angebot für mich gab. Ich habe nur Seepferdchen.
Freischwimmer habe ich noch gemacht und danach nichts weiter.
Aber Ringe hochtauchen konnte ich eigentlich gut, weil mein Opa in seinem Pool, waren wir einfach den ganzen Tag im Wasser. Sind gar nicht mehr rausgekommen. Haben wir Rollen gemacht und was weiß ich und Wettschwimmen und alles. Und manchmal kam er dann und hat so ein und zwei Mark und 50 Pfennigstücke genommen und hat die so überall ins Wasser. So zip, zip,
zip, zip, zip, und wer sie hochholt, darf sie behalten.
Ja, das war geil.
Was war die Intention deines Opas?
Ich glaube, er wollte uns
tauchen beibringen. So die Puppentanzen.
Nee, er war nicht der Fuffi durch den Club schmeißt-Typ.
Wie Gangster, die auf die Füße schießen, damit man tanzt?
Ich glaube, das war seine Idee von spielerischer Pädagogik. Ich glaube, er wollte uns tatsächlich Tauchen beibringen. Und es hat geklappt.
Bestechungspädagogik würde ich es nennen.
Und es hat so viel Spaß gemacht. Es ging mir tatsächlich nicht ums Geld.
Aber
es hat
auch so viel Spaß gemacht, das zu schaffen. Bei weitem keine 3,80 Meter.
Und das war dieses, dann da so schwimmen und gucken und nicht zu schnell die Arme bewegen. Und dann sieht man, wo sie liegen. Dann kann man sich orientieren. Und mit dem Ring war das dann auch geil. Aber im Ohlsdorfer Schwimmbad, um nochmal darauf zurück, wir sind heute, Entschuldigung, liebe Podcast-Hörer, wir sind sehr viel in Ohlsdorf, Hamburg-Ohlsdorf heute. Ich kam aus diesem Carsten Lukas und der Kackwurst-Baby-Schwimmlernbecken, wo wir unsere Namen geschrieben haben.
Da waren wir.
Und irgendwann danach komme ich in dieses große, wo das Wasser viel kälter ist. Und dann bist du in dieses Gefühl, als mit deinem kleinen Kinderkörper.
Ja.
Dieses riesengroße, kalte, das war auch dunkler, die Kacheln waren irgendwie dunkler. Das hatte dieses tiefe Blau. Aber du konntest halt auf jeden Fall aufgrund der Massen an Chlor immer richtig bis zum Boden gucken. Und wenn man dann das schon gut schwimmen konnte und im noch flacheren Wasser auch die Ringe hochgeholt hatte und dann in das 3,70 Meter unter dem 3-Meter-Brett geschwommen ist und wenn ich dann nach unten geguckt habe und dieses Gefühl, wie tief das da ist. Ich hatte auch immer beim Sprung Angst, zu tief zu kommen. Wenn ich dann reingetaucht bin und ganz unten war und dann komplett nach oben geguckt habe und die Wasseroberfläche war da. Wow, das ist dieses Gefühl, da ist so tief in mir, dass ich wirklich nicht weiß, ob das gut ist für Kinder, das mit denen so zu
machen. Ist das negativ ausschließlich?
Es war auch aufregend und auch toll.
Ja.
Aber irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, das gehört sich nicht. Ich kann nicht hier, ich bin zu klein, um hier zu sein. Das war zu gewaltig für mich.
Aber könnte auch nicht das ein guter pädagogischer Schritt in eine erwachsenere Zukunft sein.
Also ich glaube, ich habe mich dazu schon gedrängt gefühlt durch dieses ganze Setting.
Ja, das stimmt. Man hatte nicht das Gefühl, eine Wahl zu haben.
Es war kein Spaß, es war kein Experimentieren, kein sich trauen, kein ich will das, sondern ich muss das und ich tue lieber so, als ob es mir nichts ausmacht. Und du konntest das Deal.
Es war ein terminiertes Grenzenüberschreiten. Ob du jetzt wolltest oder nicht, musstest du. Wobei, wenn du wahrscheinlich dich doll genug gewehrt hättest, hätte dich keiner gezwungen. Aber
dann wäre es ein bisschen diese Walk of Shame-mäßig gewesen, von wegen, ich gebe auf und ich mache nicht mit und alle anderen machen es.
Ja. Aber vielleicht braucht man das auch ein bisschen. Aber ich habe hab nicht viele negative Erfahrungen mit Schwimmbädern, ehrlicherweise. Ich habe schon sehr viele sehr gute.
Was ist mit Rutschen bei dir?
Oh, ich mag das immer noch sehr gerne.
Hast du auch mal so eine Highspeed-Rutsche gemacht?
Ja. Ja. Also, mein absoluter Traum ist, dass, wenn man irgendwann mal Galileo geguckt hat, wird man es mal gesehen haben, weil die ja gerne Wasserrutschen testen. Es gibt ja solche.
Das ist ihre Hauptkategorie.
Also ich glaube, das haben die mit Jumbo Schreiner haben die das am häufigsten gemacht zusammen. Wo man auf so einer Falltür steht. Und du musst dich halt ganz, ganz schmal machen und dann geht nach dem Signal diese Falltür auf und du hast halt erstmal im Grunde für, keine Ahnung, 3 Meter mehr oder weniger freien Fall und dann geht das so langsam, wird es dann flacher. Und sowas würde ich sehr gerne mal machen, habe ich richtig Bock drauf. Aber ja, diese Highspeed-Rutschen finde ich auch super, aber die sind logischerweise immer so schnell vorbei.
Naja.
Da muss man halt immer wieder irgendwie 10 Minuten warten, bis man wieder kann und dann ist es wieder nach 8 Sekunden vorbei.
Also das Ariba hat jetzt ja ziemlich lange, auch so mit so Reifrutschen, die sind ganz geil.
Ja.
Und ich war einmal in Spanien im Aquapark Leron.
Geil.
Und der bestand eigentlich hauptsächlich aus Rutschen. Und zwar sehr, sehr viel. Der hatte das Black Hole.
Die waren garantiert, da war Galileo da garantiert auch.
Und die hatten auch so eine ganz, ganz steile, einfach lange hohe, einfach keinen Schnickschnack, geradeaus, einfach nur auf Speed.
Ja.
Die war ganz schnell vorbei. Aber die hatten auch eine mit einem Reifen, wo man richtig lange hochlatschen musste, die so ganz lang und geschwungen, die war nicht so super schnell, aber hatte auch krasse Gefälle.
Das sind eigentlich die geilsten.
Und da war ich am Anfang, am ersten Stück so, dass da rauschte so durch die Kurven und ich bin recht groß und schwer und an einer Stelle bin ich mit meinem Reifen so hoch gekommen, dass ich an die Kante der Rutsche gekommen bin und es nicht viel gefehlt hat und es ging neben mir einfach so 100 Meter in die Tiefe.
Ach, das war gar kein,
das war so eine halbe,
kein Rohr, sondern okay.
Eine halbe. Und das war so krass, weil es war jetzt nicht wirklich gefährlich, aber ich habe gedacht, da hat eigentlich nicht so viel gefehlt.
Ja.
War nur diese eine Stelle. Aber das war cool und einige davon waren so schnell und so ein Thrill. Cool. Ich fahre ja keine Achterbahn, aber das ist das Nächste, was ich so an Achterbahngefühle gekommen bin. Meine Synapsen feuern so hart, was das Thema angeht. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal die wichtigsten Sachen losgeräumt.
Ja, ich hab jetzt auch gerade
nichts Neues. Die Jeans, die auf dem Boden
mit dem halben nassen Bein. Ja, nee, ich glaube auch, dass wir jetzt so einen groben Überblick geschaffen haben. Und vielleicht wird es ja ein Thema wie Supermärkte, dass man das immer mal wieder einstreut. Komisch,
dass wir darüber noch nicht geredet haben.
Weil das, glaube ich, in unserem Erwachsenenleben gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Eher.
Bei mir jetzt ein bisschen wieder, weil ich mit meinen Kindern
halt. Aber eher Freibäder als bei Schwimmbad denke ich nur an Hallenbad.
Ja, ich hatte Freibad. Aber auch mal so einen kleinen Kurs von meiner Tochter, als wir auf St. Pauli gewohnt haben. Und weil es auch noch sonst ein, zwei Mal die Locker da, die Kleideraufbewahrungsdinger, die sind auch irgendwie merkwürdig, die sind super schmal. Und da hatte man immer so unten drin einfach seinen ganzen Kram gestapelt.
Und die haben immer diese völlig weirden Kleiderhaken.
Mit in den Netzen.
Noch, wo ein Netz drin ist, aber.
Wahrscheinlich hätte ich die mal nutzen sollen für die Socken und so.
Schön. Und für die Hose. Ah, nee, die ist ja beim An- oder Ausziehen runtergefallen. Aber die haben ja unten nochmal so Haken, so links und rechts. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch hat die vor Augen. Mhm. Und nirgendwo anders gibt es diese Kleiderbügel. Ja.
Wofür sind die? Wahrscheinlich tust du in die Netze deine Unterhose und Socken und so
rein? Genau, ich glaube, das ist schon so darauf.
Wofür sind die Haken?
Kannst du vielleicht eine Hose aufhängen an so einem Pinöpel, wo du den Gürtel durchziehst?
Auch Umkleiden in Freibädern war mir auch immer ein bisschen suspekt. Das fand ich auch mal komisch.
Da gibt es ja
eigentlich einfach draußen umziehen.
Ganz verschiedene Varianten. Es gibt ja diese Unisex-Einzelkabinen, die aber, und das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Also die bieten nicht sehr viel Schutz vor Voyeuren und Voyeurinnen.
Ja.
Weil da sind ja meistens so 20 Zentimeter Spalten unter.
Mhm.
Also dazu, was, warum? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Warum macht man das nicht bis zum Boden
oder
durch?
Oder zumindest ganz kurz drüber.
Weil oder ganz kurz drüber, so dass man da irgendwie nichts gucken kann. Und es ist ja auch vielleicht super leicht, da drüber wegzugucken. Ja, die Mobs. Das ist, könnten.
Vielleicht wollen sie nicht jede Tür aufmachen und dann rein, sondern.
Aber müssen sie ja trotzdem, weil. Ja, ja, vielleicht auch nicht.
Ja, man kann leicht drüber gucken. Aber hast du das schon einmal erlebt? Also ist das irgendwie ein Problem für irgendeinen Menschen?
Ich habe auf jeden Fall mal meine Freunde beobachtet. So von oben so. Haha, guck mal, da bist du ja.
Ja.
Und
wie in den Toilettenkabinen in Schulen.
Ja, genau.
auch ein komischer Ort.
Auch unsinnig.
Schulklos.
Ja, Schulklos ist ein komischer Ort. Aber auch unsinnig, dass die nicht einfach höher gehen oder ganz abschließen.
Was das Schlimmste übrigens ist, auf Schulklos sind diese Seifenspender mit den Drehkreuzen.
Mit diesem Pulver.
Dass das Pulver rauskommt.
Oh, das ist so schwul.
Das ist so schlimm. Das stinkt, das fühlt sich scheiße an auf der Hand. Man hat nicht das Gefühl, dass man sauber ist. Eher das Gegenteil.
Darüber hätten wir mal reden sollen, als wir über Seifenstücke und Flüssigseife gesprochen haben.
Aber wir machen noch mal was zum Thema Schule vielleicht irgendwann.
Ja.
Ja, Schwimmbäder, richtig gutes Thema.
Ja, ich, also ganz ehrlich, da könnte ich halt auch noch ganz viele Sachen erzählen. Viele auch Sachen, die ich nicht erzählen möchte. Und das,
ja, hast du letztes Mal angekündigt. Ja, hast du ja schon mit den Umkleidekabinen. Aber war auch schon mal so im Becken selber? Hast du da auch einstiegige Erfahrungen gemacht?
Ach so.
Das möchtest du nicht
erzählen? Ja, habe ich, aber das möchte ich nicht erzählen.
Okay.
Das möchte ich nicht erzählen. Das
in Mariba, in diesem heißen Blubber Whirlpool draußen, wo es, wenn es im Winter, wo man trotzdem im Winter draußen sein konnte.
Meinst du jetzt im Saunabereich?
Ja, vielleicht. Die haben noch so ein heißes Außenbad.
Ja, ja, aber kein Blubber. Ah, doch, an den Seiten, ja, natürlich. Und dann kann man so liegen,
ja,
und so. Ja, ja, doch.
Ja.
Darüber reden wir, wenn, okay, das Mikrofon nicht mitläuft. können wir eine China-Pause machen? Ich muss pischern.
Ja.
Und
wie lange sind wir denn schon auf Sendung?
Eine Stunde genau.
Gott, wir haben so viel über Schwimmbäder geredet.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir jemals schon mal so lange über ein Thema geredet haben.
Über das Internet bestimmt.
Lassen wir das einfach hier laufen?
Wir lassen es hier laufen.
Dann kommt jetzt, liebe Freunde, eine kleine, süße China-Pause in eure Öhrchen. Viel Spaß damit.
Hurra, hurra, wir sind wieder da. Die China-Pause ist vorbei und jetzt geht's weiter mit unserer Feierei. Die beleuchteten Brüder sind zurück aus ihrer kleinen Pause. Wir haben uns jeweils ein Glas Knallsoße eingeschenkt. Möchtest du den einen Untersetzer?
Habe ich den da hingedonnert?
Ja. Eindeutig ja. Jetzt haben wir das Thema Schwimmbäder über einen langen Zeitraum besprochen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das
reicht aber auch für heute.
Wir sind mal zusammen ins Schwimmbad, ins Freibad eingebrochen. Ohlsdorf.
Ja.
Ja.
Ich erinnere mich.
Ich glaube, da warst du dabei.
Mhm. Über den Zaun, ne? Und dann da rein. Nacht.
Das einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Und ich hatte eine Badehose mit, aber keine Wechselhose. Und ich musste um, keine Ahnung, 1:30 Uhr nachts mit dem Fahrrad mit meiner nassen Badehose nach Hause fahren.
Mhm.
Und ich hatte keine Badehose mit und musste in der Boxershorts schwimmen. Irgendwie so war es. Das war auch ganz aufregend. Super gut. Und dass das funktioniert hat. Und wir waren nicht leise. Und
in meiner Erinnerung,
bestimmt 5-6 Leute.
In meiner Erinnerung war das Schwimmbad beleuchtet.
Mm-mm.
Das kann eigentlich nicht sein.
Weißt du, falls jemand einbricht, machen wir mal an. Ja, Leuten weiß ich.
Ich glaube, dass Florian dabei war. Kann das sein?
Das weiß ich nicht, aber es ist möglich. Es ist auf jeden Fall so die Zeit und die Clique. Ob er einer derjenigen war, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Cool.
Sag es uns, wenn du uns hörst. Okay, das Thema ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt über Drucker reden wollen,
nee,
weil das doppelt so lange dauert, nee, wie über Schwimmbäder.
Das ist too much für eine Episode.
Das können wir nicht machen. Aber ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht zum Leute besser kennenlernen.
Lern mich bitte besser
kennen. Ich möchte dich besser kennenlernen und wieder möchte ich diese Frage gerne freigeben für private Gespräche, wenn ihr Leute schon seit Jahren kennt, aber vielleicht nicht alles über die wisst. Dann stell doch mal folgende Frage. Benni, was war deine allererste selbst gekaufte und oder geschenkte CD?
Haben wir das nicht schon mal besprochen?
Nein.
Chumbawamba Tap Thumping.
Das war 1999.
Hm.
Das war spät.
Naja, man muss dazu sagen, Ich habe mir sehr viele CDs zusammen mit meinem Bruder gekauft, schon vorher. Aber das war die, die ich mir unabhängig von ihm gekauft habe, weil er sich dann wegentwickelt hat. Deswegen ist das meine mehr gewesen.
Okay.
Ansonsten vielleicht sowas wie Two Princes von den Spin Doctors.
Welches ist das?
I want to prince near me for you. That's what I heard now. Nicht Scatman John. Die Spin Doctors.
Kommen wir nicht bekannt.
Oder Cut and Move.
Cut and Move?
Cut and Move mit dem Hit.
Das war die Band. Baumwollbewegung.
Was? Baumwollbewegung?
Cut and Move?
Nein, Cut and Move.
Ach, Cut and Move. Schneiden und bewegen.
Urban Cookie Collective. I got the key, I got the secret. Oder Tour Unlimited. Oder die ganze Eurodance-Kram. Wie hießen sie denn noch? Die beiden Mr. Vane, Culture Beat. Der ganze Kram.
Meine allererste CD war Alles nur geklaut von den Prinzen.
Stark.
Und mein erstes Album war das erste Album von den Schlümpfen. Weiß ich noch, Techno ist cool heißt das. Techno mit Doppel-K geschrieben. Wo der Schlumpfen Cowboy Joe drauf war, unter anderem. Und grüne Geister. Weil
also, ich hatte so eine, irgendwann so eine Anlage, so eine Kompaktanlage mit einem 3er-CD-Wechsler. Und das war mein Departure von der gemeinsamen Musikhörerei mit meinem Bruder. Der hat dann irgendwelche anderen Sachen gemacht. Dann haben wir noch irgendwann so diesen Pop-Punk entdeckt, so zusammen mit Offspring und Green Day. Und dann hat er irgendwas ganz anderes gemacht. Und ich habe dann angefangen, selbstständig nur für mich. Und das war irgendwie ein krasser Schritt für mich.
Ein Schritt zur Adoleszenz gefühlt.
Ja, sonst vorher haben wir dann, das fanden wir auch zusammen geil, das war cool, dann irgendwie das Ugly Kid Joe Album bei WOM rausholen oder so mit Neighborhood und Cats in the Cradle.
World
und
of Music.
I Hate Everything About You. Das war geil. World of Music war so ein magischer Laden. Das war im Jungfernstieg im Souterrain, da ist man so Treppen rabgestiegen und dann waren da so ganz viele enge Gänge mit so vielen Platten und AC/DC und großen Leuten. Und ich stand da als kleiner Buch dazwischen. Leuten. Und das war so krass, weil das war für mich so ein bisschen die reale Manifestation des MTV-Styles bei mir in meiner Heimatstadt. Dass ich an einen Ort gehen kann, an dem dieser Spirit ist, an dem irgendwie Nirvana und AC/DC und so alle gekauft werden und verkauft werden. Und dann hat mein großer Bruder sich so eine krasse Hardrock-Platte von AC/DC da geholt. Mit Elektrizität auf dem Cover und so. Und dann haben wir die zu Hause gehört. Super geil.
Meine Erinnerungen sind vielmehr Mediamarkt, Netherfeld, wo es ja
so
diese ganzen fest eingebauten CD-Player gab mit Kopfhörern.
Ja, wo du den Barcode scannen konntest.
Nee, ach, lange, da gab es doch gar keine Barcodes, glaube ich. Da musstest du konntest du die CDs, die dich interessiert haben, da aus der Schippe rausnehmen und dann da hingehen und dir einlegen und hören. Und wie lange ich da gestanden habe, um irgendwelche Alben und Maxi-CDs zu hören. Das war ganz aufregend und ganz besonders.
Super aufregend, oder?
Ja.
Ich habe irgendwann viel später, oder vielleicht war das auch so noch grob zu der Zeit, war eher so 2000, würde ich sagen, habe ich von Goldfinger.
Ja.
Die hatten den Hit schon 99 Red Balloons, das Cover von Nena.
Das war aber nach Superman.
Das war nach Superman. Und dann Counting the Days war ihre nächste Single. Und die habe ich so auf MTV gesehen und fand das irgendwie ganz geil. Und dann bin ich halt zum Mediamarkt gegangen, um die zu suchen. Und habe ich gesehen, dass die noch andere Alben hatten von früher.
Mm.
Und dann habe ich das erste Album von denen gefunden, sogar noch vor Superman. Und habe das da eingelegt oder Barcode, ich weiß nicht, was da schon für eine Technik war. Und stand dann da mit diesem Eindruck einer neuen Band, die ich irgendwie cool fand. Und habe mich durch dieses Erstlingswerk von denen im Mediamarkt gehört. Und fand das saugeil. Und das ist so ein... Das war ein tolles Gefühl.
Das ist etwas, was...
Die dann mit nach Hause zu nehmen.
Die heutigen Generationen nie wieder erleben können.
Diese Art, sich Musik selber zu erschließen und das mit der eigenen Person so zu verknüpfen. Ne?
Genau. Und das war, glaube ich, als unser persönliches Internetleben angefangen hat, auch nochmal ganz anders als heutzutage, wo man sich über diese ganzen
Emule und Inoki,
genau, Napster und so weiter, sich diese Songs dann runterladen konnte, einzeln, und man musste sie aber ja auch suchen und
hoffen, dass es die gibt. Welcher Qualität ist es eben, dass es ein
Fake. Ob das überhaupt der richtige Song ist.
Ja.
Und da hat man auch ganz, ganz, ganz viel Musik plötzlich sich erschlossen, aber die auch nochmal anders wertgeschätzt als heute mit einem 10-Euro-Abo, Spotify-Zugriff auf alle Musik der Welt.
Ja, das ist natürlich aber auch, also ich finde das halt auch viel für sich. Bei Spotify entdecke ich auch auf andere Art manchmal neue Bands, das ist auch irgendwie toll. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch am Alter liegt, aber dieses krass magische und dieses erhebende Gefühl da irgendwie dann, das war schon wirklich toll. Und entsprechend, wenn man die Musik heute hört, tackern auch die ganzen Erinnerungen und Gefühle wieder rein.
Ich weiß noch, im Jahr 1996 waren mein Bruder und ich und mindestens einer unserer Elternteile, ich weiß nicht wo, einkaufen. Und aus irgendwelchen Gründen durften wir uns beide eine CD in seinem Fall und eine Musikkassette, eine MC in meinem Fall, aussuchen. Mhm. Und ich habe mir den Soundtrack von König der Löwen ausgesucht und mein Bruder Opium fürs Volk von den
Toten Hosen. Oh, das hatte mein Bruder auch.
Und dann waren wir zu Hause und war eine super geile Platte, immer noch. Und dann waren wir zu Hause und haben das natürlich dann jeweils irgendwie gehört. Und dann hat mein Bruder gesagt, komm, ich zeig dir mal was. Und dann hat er mir gezeigt, eisgekühlter Bommerlunder. Nee, das war reich und sexy. Eisgekühlter Bommerlunder war da drauf.
Ja.
Das war ja gar nicht Opium fürs Volk. Das war später. Das
kam später, ja.
Genau. Also muss, ja, 94, als der Löwenkönig erfolgreich, also aktuell war. Das war 94 und da habe ich dann den Soundtrack haben wollen. Genau, das passt. Und dann hat er mich in sein Zimmer geholt und meinte, komm, ich zeig dir mal was. Und dann hat er mir eisgekühlter Bommerlunder gezeigt. Und ich konnte das nicht verarbeiten, diesen Song, weil der wird ja am Ende so schnell und dann so hochgepitcht.
Ich habe den auch im Zimmer meines Bruders das erste Mal gehört.
Lustig. Eine Gemeinsamkeit.
Ja. Und auch dann später Bonnie und Clyde und all das andere.
Und dann dachte ich mir, oh, dann, also er hat mir jetzt was Besonderes gezeigt, dann muss ich ihm jetzt auch was zeigen. Dann habe ich ihn in mein Zimmer geholt und dann habe ich ihm Hakuna Matata gezeigt. Und ich glaube nicht, dass das denselben Impact bei ihm hatte wie eisgekühlter Bommerlunder bei mir. Aber das ist, dieser Tag ist noch so krass präsent. Aber
ist er damit gut umgegangen?
Ja. Da war ein cooler großer Bruder. Was er nicht oft war, als ich 5 Jahre alt war. Klar. Große Brüder, ey, kann echt das allerletzte sein. Da waren, also meine Mutter hat immer im Nachtdienst gearbeitet. Das heißt, sie hat tagsüber dann auch entsprechend häufig geschlafen. Und es war ein Wochenende, es war Sommer und mein Vater war gerade einkaufen oder so. Meine Mutter hat geschlafen. Und mein Bruder und ich waren auf dem Balkon und mir ist dann so ein kleiner Käfer auf die Hand geflogen. Und dann fand ich das toll. Ich war 5 Jahre alt und irgendwann ist der Käfer weggeflogen und er hatte mir offensichtlich auf die Hand gepinkelt, weil da war so ein kleiner Tropfen, so ein bisschen feucht, wo er vorher saß. Und ich habe ganz breit gegrinst und habe das meinem Bruder gezeigt. Also ich 5, also entsprechend mein Bruder 9 ungefähr. Und dann guckt er mich an, also guckt er drauf, guckt mich an, ihm fällt sein ganzes Gesicht wird super ernst und er sagt, oh Scheiße. Scheiße. Und ich so, immer noch ganz fröhlich, aber leicht verunsichert. Wieso? Was ist los? Ey, Scheiße. Das ist Gift. Du musst jetzt sterben. Und ich so, was? Das ist Gift. Du stirbst jetzt. Scheiße. Und dann habe ich instant logischerweise super angefangen zu heulen.
Das ist jetzt meine Tochter, die ist 6. Wenn ich der das jetzt erzählen würde, das würde nicht überleben.
Ich wollte.
Die würde sterben.
QED. Ich wollte nicht sterben mit 5.
Ich war was für ein Arsch.
Dann habe ich schrecklich angefangen zu weinen. So doll. Ich habe nicht mehr aufgehört. Ich habe mich da richtig reingesteigert.
Wenn du das jetzt hörst, schäm dich.
Dass meine Mutter aus ihrem Tagesschlaf vom Nachtdienst aufgewacht ist und richtig wütend war auf meinen Bruder, dass er mich so zum Weinen gebracht hat. Und der hat verdammt nochmal Ärger gekriegt. Der musste irgendwie in sein Zimmer und durfte stundenlang nicht raus und ich musste dann getröstet werden. Das ist mir auch noch sehr präsent. Hat mir der Käfer auf die Hand gepisst. Mein Bruder hat mir erzählt, ich muss sterben. Sowas machen ältere Brüder. Wurdest du auch gequält?
Nein.
Nie?
Nein.
Ach.
Also, nein. Nicht, also auf jeden Fall nicht auf dem Level. Ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, ich war härter zu ihm als er zu mir.
Wirklich?
Also es gab so ein paar Sachen. Habe ich das nicht mal erzählt mit der Herdplatte? Dass wir abends im Bett lagen und dass er gesagt hat, Er hatte Angst, dass die Herdplatte noch an ist. Er hatte so viele Neurosen und Zwänge.
Ja,
und
ja, okay, die Geschichte hast du mir, glaube ich, außerhalb des Podcasts erzählt.
Ja, ja. Und dann hat er halt immer, weil er Angst hatte, dass die Herdplatte noch an ist, hat er mir vermittelt, dass
die an sein könnte.
Er hat gesagt, ja, ich kann jetzt einschlafen, aber was würde wohl passieren, wenn jetzt der Herd an ist und wenn wir heute Nacht abfackeln? Und dann musste ich halt runtergehen. Aber an sich war er super lieb zu mir und hat einfach so richtig viele tolle Sachen mit mir gemacht. Also ich kann mich an keine so richtig fiesen, bösartigen Sachen erinnern.
Hat dein Bruder dir mal Alkohol gekauft, als du noch nicht durftest?
Ich habe eine Erinnerung, da hatte ich irgendwie andere Mittel und Wege. Als ich das wollte, ging das auch. Bevor ich 16 war, wollte ich nicht. Und wenn man 16 ist, kriegt man auch alles. Ich erinnere mich an eine Sache, aber ich glaube, das kam nicht von ihm. Aber ich habe das schon mehrfach in meiner Familie thematisiert und niemand kann mir das bestätigen. Da ging es um das Hochziehen von Rotz. Ja, sehr gut. Vielen Dank dafür. Und zwar kam da die Story, dass wenn man das zu oft macht, sich der Rotz um das Gehirn wickelt und dass das Schäden verursacht. Und ich erinnere es aber irgendwie so, dass ihm das erzählt wurde von irgendeinem Erwachsenen. Aber jeder Erwachsene in der Familie streitet ab, dass das passiert ist und keiner weiß, wo das herkommt. Aber das habe ich mir gemerkt und das war irgendwie so, dass ich immer dachte, bloß nicht zu viel hochziehen. Und auch vergleichbar irgendwie, wenn du zu doll kackst, zu doll drückst beim Kacken, dann platzt dir die Hirnschlagader.
Das kann ja passieren.
Und wenn du ich glaube, bist. Mein Vater hat mir erzählt, dass die Frau von unserem Eisverkäufer am Fuhlsbüttler Bahnhof, Jörn selber, so gestorben ist. Und das hat mir so viel Angst gemacht.
Beim Kacken ist ihm die Hirnschlagader geplatzt.
Das müsste ich ihn da fragen.
Wo das herkommt.
Hier, Papa, wenn du irgendwie bald das mal hörst. Jörn, der Eisverkäufer, ist seine Frau beim Kacken an Hirnschlagaderplatzung gestorben?
Oder
und warum hast du mir damit so viel Angst gemacht? Bis heute mag ich nicht so doll drücken.
Also ich sag mal, wenn du gewisse Vorerkrankungen oder Risikofaktoren hast, solltest du es tatsächlich auch nicht tun, weil da wirklich was passieren kann.
Ich weiß noch, dass wie Jan Holst früher immer mir gezeigt hat, wie krass er mit Luft anhalten und drücken seinen Kopf extrem rot machen
konnte. Ja, kann ich auch, immer noch.
Und das habe ich dann auch ein bisschen gemacht und da dachte ich dann auch aber an Jörn und dachte, vielleicht ist das dasselbe Effekt und habe das lieber auch gelassen.
Ist ein ähnlicher Effekt, das stimmt, ja. Muss man vorsichtig mit sein.
Aber krass, dass man das machen kann, dass man seinen Kopf rot machen kann. Ich
ja.
weiß genau, wie man es machen muss.
Ja.
Aber ich lasse es jetzt nicht mehr sagen.
Du traust dich nee. Nicht, weil du Angst hast, dass dein Hirn platzt.
Ich will nicht im Podcast sterben. Was gibt Schlimmeres, aber...
Ja, gibt Schlimmeres.
Wenn mir jetzt die Hirnschlagader platzt, würde ich hier so auf den Tisch fallen würde,
ja.
würdest du diese Episode veröffentlichen?
Ich würde vielleicht schneiden.
Ja, okay. Also, du würdest nicht den Tod mit veröffentlichen, aber würdest du das, was davor und dann vielleicht eine Abmoderation machen und sagen,
das waren die letzten Worte.
Das war jetzt im Podcast. Letzte Folge. Schalte doch mal
bei
Klaas Häufler Umlauf rein.
Es gibt auch andere Podcasts bei Spotify. Ich würde das wahrscheinlich tun und mir das schönreden mit den Worten, er hätte es nicht anders gewollt. Genau.
Hast du recht. Also wenn ich sterbe, möchte ich dich darum bitten, die entsprechende Folge, in der ich mit einem kleinen Schnitt und eine, wie heißt das, Elogie? Wie heißt das in der Nachruf?
Ich dachte, ich habe das mal Elogie gelesen.
Elogie. Aber es ist richtig, richtig geschrieben. Da könntest du noch so einen kleinen fünfminütigen Nachruf auf mich.
Dann sage ich nochmal, was gut an dir war.
Ja. Und vielleicht auch noch ein, zwei schlechte Sachen.
Ja, dass man nicht ganz so traurig ist, dass du nicht mehr da bist. Man will ja den Leuten auch Hoffnung geben.
Ja, richtig. Es ist okay, wenn Leute sterben.
Ja, gehört zum Leben dazu, macht alles lebenswert und so.
Und manches auch besser.
Ich habe noch artverwandte Fragen zum Kennenlernen, nämlich was war dein erstes Konzert? Weißt du das noch?
Goldfinger.
Tatsächlich.
Also ich war tatsächlich zuerst, wenn man mal so irgendwelchen Kiki-Kram weglässt, irgendwie so als Kind oder weiß ich nicht, also richtig ich und meine Musik, war ich als erstes im Jahr 2000 auf dem Terremoto-Festival. Ja. Ein Tag mit irres Line-Up. Tool, Wilco, Tokotronic, Placebo, Blink-182, Limp Bizkit, Wir sind Helden gab es noch nicht damals.
Die gab es noch nicht. In Weeze war das.
Ich habe das Gefühl, Muse, ich weiß nicht, es war irgendwie ein krasses Line-Up auf der Trabrennbahn in Hamburg.
Ach so.
Unfassbares Erlebnis.
Da hieß das Terremoto.
Da hieß das Terremoto und das war ein Tag und es war Wahnsinn. Foo Fighters waren da noch.
Okay, krass.
Foo Fighters, Placebo, Blink 182, Limp Bizkit, Tokotronic, Tool, Wilco. Heftig. Und das war im Jahr 2000 im Sommer und dann bin ich im Februar 2001 im Schlachthof, der damals noch Schlachthof hieß, heute Knust, bei Goldfinger gewesen.
Geile Location.
Super geile Location. Und
passen vielleicht
500 Leute rein. Danach ganz viele. In dem Jahr war ich bei Ash, bei Green Day in der großen Freiheit. Ich war bei in dem Jahr auf dem Hurricane 2001. Wahnsinn. Das war und dann jeden Monat
dann ging's los. Also deine erste wirkliche Live-Musik-Erfahrung war dann das Terremoto-Festival mit diesem krassen Line-Up. Ja. Heftiger Einstieg, ey.
Da haben wir uns zu fünft weiße T-Shirts bemalt, jeder mit dem Buchstaben B-L-I-N-K Blink. Und auf der Rückseite R-U-L-E-S. Geil. Robert, Sven, Axel, ich weiß nicht, wer der Letzte war.
Geil.
Wir waren die Ersten, die da waren. Und wir waren die Ersten, die reingelassen wurden. Und wir sind aufs Festivalgelände gelaufen. Und wir haben uns wochenlang darauf gefreut. Und wir sind mit ausgebreiteten Armen über dieses riesengroße Gelände gelaufen und haben uns gefühlt wie die absoluten Superkönige.
Geil.
Das war ein irres Gefühl. Und wie wir hinterher voll geschwitzt abends in die U-Bahn gefallen sind und einen Scheiß auf alles gegeben haben und uns einfach auf den Boden in der U-Bahn gesetzt haben. Und so selig
waren. Jetzt seid ihr Männer. Jetzt habt ihr.
Es war kein Männlichkeitsding. Es war einfach Glückseligkeit.
Und trotzdem ein bisschen scheißen aufs Establishment, weil.
Ja, aber nicht mit so einem Fuck you, mit so einer Fuck you-Attitüde, sondern einfach nur mit.
Wir sind mit uns so zufrieden, dass es egal ist.
Ja, so eine Bubble der Happiness.
Schön.
Das war richtig toll. Schöne Grüße gehen raus an Axel, Sven und Robert. Wahrscheinlich war es Daniel Polner.
Oha.
Kennst du den noch?
Nur den Namen. Ich habe kein Bild vor Augen.
Könnte sein, dass der. Es gibt ein Foto davon, wie wir diese T-Shirts tragen. Bei Sven im Garten.
Good times.
Und du so?
Mein erstes Konzert war 1998 im Hamburger Stadtpark, Die Ärzte.
Das war früh.
War früh. Das war mein. Da fing meine Liebe an. Das war kurz. Nee, das war die Tour zu 13. Und ich bin ja mit Planet Punk eingestiegen und dann lief Frisur und dann kam 13 und das war die Tour dazu. Und da haben sie 3 Tage in Folge als allererste Band überhaupt den Hamburger Stadtpark ausverkauft, glaube ich. Ja. Vielleicht stimmt die Geschichte nicht und ich verwechsel das mit Dieter Thomas Kuhn. Kann auch sein, dass der erste war. Will ich jetzt nicht.
Aber aufregend, die 98, da warst du ja richtig jung.
Da war ich 12. Da haben sie 3 Tage hintereinander im Stadtpark gespielt. Und ich wollte so gern am ersten Tag hingehen mit meinen Freunden Tilman und Matthias. Durfte ich aber nicht. Wollte meine Mutter nicht, dass ich auch ein Punkkonzert gebe mit 12-jährigen Freunden, die alle genauso unvernünftig sind, wie ich als 12-Jähriger vermeintlich unvernünftig gewesen bin. Und ich war ganz traurig. Und dann war der Kompromiss, dass mein Vater mit mir am dritten Tag hingeht, weil es für die anderen beiden Tage keine Karten mehr gab. Und dann waren wir zu zweit beim Konzert dieser Band.
Und wie glaubst du, hat es deinem Vater gefallen?
Ich glaube, der fand das okay. Der fand das besser als die Power Rangers, von denen ich mal erzählt habe. Da bin ich mir recht sicher.
Mhm.
Und das ist, habe ich immer noch teilweise genau vor Augen, wie ich da stand und hier die Pommesgabel gemacht habe, also dieses Punkzeichen und dachte, jetzt bin ich angekommen, hier gehöre ich her. Das war super. Und ich finde, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass das mein erstes Konzert ist. Cool. Bei vielen Leuten ist es ja sowas wie Backstreet Boys oder Spice Girls oder Kelly Family oder.
Ja, sowas habe ich alles nicht mitgemacht. Ich war gerade mal bei Rolf Tukowski als Kind. Aber dann ging es richtig los. Das war eine Initialzündung.
Ich war häufig bei Dieter Thomas Kuhn danach. Bestimmt 3-mal. Und einmal bin ich einen Tag, nachdem er im Stadtpark gespielt hat, weil er am nächsten Tag wieder im Stadtpark gespielt hat, zum Stadtpark gefahren, um mir das vor der Tür noch anzuhören.
Ich war mehrfach bei Helge Schneider, bevor ich bei auf dem Terremoto war.
Also auch Helge Schneider, dein erstes
Konzert. Ja, aber das zähle ich nicht, weil das hat nicht das gleiche. Das war toll, das war lustig, aber das hat nicht dieses Gefühl von diesem Terremoto. Und dann auch, nachdem wir da waren und dann ein halbes Jahr nicht und dann im Februar bei Goldfinger. Und wenn, ich weiß nicht, da waren wir schon ein bisschen älter dann, aber trotzdem dann da. wir kannten das alles nicht. Später waren wir da jedes Wochenende mit, weiß nicht, Club und Trinken und Kneipen und weiter. Aber dann da zu sitzen auf dem Boden von so einem Konzertclub, ohne Begleitung, nur irgendwie wir da und die Vorband und alles mitzuerleben, das war so eine krasse Welt. Und die haben wir dann die nächsten Jahre einfach gemolken, wie es nur ging.
Ja, wir waren sehr viel auf Konzerten.
Sind wir nach Hannover gefahren, haben da nachts am Hauptbahnhof die Nacht verbracht. Geil. Da war bei den Donuts. Wir sind dann auf extrem viele Donuts-Konzerte gegangen. Und dann waren wir in Hamburg, da haben die gespielt. Und danach sind wir nach Hannover gefahren. Und haben das Konzert besucht und haben danach die Nacht mit Mitfahrgelegenheit, mit so einem Pendler sind wir gefahren. Und haben uns am nächsten Morgen wieder mit nach Hamburg genommen. Er wohnte in Hannover. Hat auch mich gearbeitet. Und
kanntet ihr den?
Oder nee, habt
ihr
den haben wir über Internetseite damals. Oh, krass eigentlich.
Heftig.
Christoph, das Genie, hat das irgendwie organisiert.
Das Internet-Genie.
Und dann mussten wir irgendwo ganz weit rausfahren, weil er da irgendwo außerhalb Hamburgs oder am Rand gearbeitet hat. Richtig geil. Und dass du die nachts diesen Hauptbahnhof im völligen Delirium, weil wir ja auch einfach super übermüdet natürlich fahren, und, aber auch so auf krass Adrenalin. Und dann hat Ingo Knollmann, der Frontman von den Donuts, als wir da waren, im Konzert, und das war, die Donuts, ich weiß nicht, das kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber die hatten so eine unfassbare positive Energie.
Ja.
Die haben, waren so eine gute Liveband und die haben so sehr dieses, wir zusammen haben einen guten Abend und eine gute Zeit und schön, dass ihr nicht da seid, und es war einfach, hat einen geflutet. Und als der uns gesehen hat und dann so einen kleinen Nebenbei-Kommentar gemacht hat, schön irgendwie auf der Tour ein paar Gesichter schon zum zweiten Mal zu sehen. Das war
geil.
Das war so unfassbar, weil wir waren halt irgendwie, weiß nicht, 16, 17 Jahre alt.
Ja, ja.
Und hinterher auch so Erfahrungen zu machen, wie dann, weil wir hatten halt nichts zu tun, wir sind hier nach Hause gegangen, hingen wir da noch so rum und dann kam halt die Band mit dazu und hat noch mit uns gequatscht. Das war irre.
Ja.
Sensationell.
Oh, das kann ich so gut nachvollziehen. Bei mir waren das auch natürlich wieder die Ärzte. Da sind wir nach Westerland gefahren, da war ich auch 14 Jahre alt, da haben sie ihr
Tourabschlusskonzert
gespielt. Mit der Sylt-Gitarre fahre ich in Urlaub und ich...
Und Rott mit dem Sylt-Bass.
Hatte er nicht.
Glaube ich. Glaube, die hatten beide. Und am Ende kam der Feuerwerk raus vorne.
Stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ich nehme alles zurück, du hast recht. Hingefahren als 14-Jähriger zu viert und oder fünf, weiß ich nicht mehr genau. Und das war ja schon aufregend genug, überhaupt irgendwo hinzufahren, um da eine Band zu sehen, die ich aber im selben Jahr schon zweimal in Hamburg gesehen hatte und halt ein paar Jahre vorher im Stadtpark schon gesehen hatte. Und dann sind wir da hingefahren und es hieß noch danach, die Ärzte legen auf. Und das haben sie auch gemacht. Und dann war es ja trotzdem eine relativ große Halle. Und dann waren sie da auf der Bühne und haben Musik aufgelegt, die ich nicht kannte und doof fand. Und ich war irgendwann nach dem Konzert und nach dieser langen Reise dahin und wir mussten noch irgendwie eine ganze Weile warten auf unseren Zug zurück und wollten auch noch gucken, was da so geht. Und es waren schon sehr viele Leute weg und dann war ich müde und genervt und hatte eigentlich keinen Bock mehr. Und dann stand man da so und hat aber trotzdem die ganze Zeit nach vorne geguckt und hoffte, noch mehr von seinen Helden zu sehen. Und dann gab es so viel Gerangel plötzlich hinter einem, so richtig Pogo-Tanz zu Musik, die es eigentlich nicht so richtig hergegeben hat. Und ich habe mich dann als 14-Jähriger böse umdrehen wollen, um zu schimpfen. Und da steht Bela B. direkt vor mir. In seinem Anzug.
Geil, weißt du, welche Assoziation ich gerade hatte?
Na?
Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo sie bei der Bücherverbrennung sind und Indy plötzlich mit dem Buch, wo hinter dem die Nazis die ganze Zeit direkt vor Hitler stehen.
Vor Hitler steht
und
der
Hitler dann signiert.
Ein Autogramm rein.
Ich wollte jetzt nicht Bela B. mit Hitler vergleichen, aber das hat...
Aber es liegt nah.
Es liegt nah.
Mindestens einmal Hitler pro Folge erwähnen. Neue Regel. Haben wir in der letzten Folge auch gemacht.
Ja, nicht schlecht.
Der Hitler-Podcast. Vielleicht können wir uns vom Spiegel sponsoren lassen. Die sind große Fans, soweit ich weiß.
Ja, Guido Knopp.
Guido Knopp und Spiegel sind die größten Hitler-Fans.
Ja.
Und auf jeden Fall war meine Wut instant weg. Und ich habe nur gesagt, in so einem ganz dünnen Stimmchen, Bela. Und dann hat er mich irgendwie breit angegrinst und mir irgendwie so auf die Brust geklopft mit seiner Faust und ich habe irgendwie versucht anzufassen, dann war er wieder weg und ich war happy und glückselig, weil ich dachte, oh Gott, einer meiner größten Vorbilder. Das war eine Zeit, wenn die Ärzte zu mir gesagt hätten, einer von denen, ey, du kommst jetzt mit uns, brich mit deiner Familie und deinen Freunden ein, wie ein Zirkuskind, komm mit, du Schausteller, Junge. Ich hätte gesagt, bitte, 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 nehmt mich mit in eure große Welt des Spaßes und der guten Musik.
Aber solche Momente, ne? Also man erlebt sowas ja irgendwie vergleichbar nicht mehr. Ich habe neulich, als ich an deiner alten Wohnung, an der Wohnung deiner Eltern vorbeigefahren bin, mein alter normaler Arbeitsweg, Musik gehört und da kam im Shuffle Jimmy Eat World Blister. Mhm. How long would it take me to walk across the United States all alone? Und da habe ich mich erinnert, dass ich auf diesem Hannover-Trip mit Moritz und Christoph durch irgendeinen Park nachts gelaufen bin. Und dann kam irgendein Typ und hat gefragt, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir Koks haben oder Koks wollen, in irgendeinem Drogencode-Slang, den wir erst nicht verstanden haben. Und wir haben selber über uns gelacht, über die Situation gelacht, über den Typen gelacht, dass wir irgendwie keine Ahnung haben, dass der glaubt, dass wir irgendwie Drogen wollen oder haben oder so. Und der hat dann irgendwie, als Christoph irgendwie gesagt hat, hä, was meinst du? Hat er so, okay, und ist dann weitergelaufen, weil er gecheckt hat, dass wir nur drei dusselige Teenager sind. Und das war so eine super Stimmung, wir waren gut drauf. Und dann haben wir drei nachts grölen, sind wir durch Hannover gelaufen und haben dieses Lied zu dritt gegrölt. In die Nacht von Hannover hinein. Und diese Erinnerung an diesen Moment, wenn ich das Lied heute höre, ist so präsent und so doll da. Und das ist irgendwie, es gibt so viele solche Sachen, die man von damals, wie du genau weißt, dass Bela dir mit der Faust darauf gehauen hat.
Ja, ja.
Und das finde ich geil im menschlichen Gehirn, dass das funktioniert, dass das so eindringliche, eindrückliche Sachen sind, die man aber mehr so in der, also man hat auch Kindheitserinnerungen, aber gerade in dieser Zeit so zwischen, weiß nicht, 16 und 19 oder so, die man irgendwie mitschleppt.
Ja, weil es so prägend ist einfach.
Ja, aber warum kann mich denn heute nichts mehr so prägen? Weil ich habe noch nicht genug erlebt schon.
Nee, aber du bist halt in allen wesentlichen Lebensbereichen schon irgendwie geprägt. Und es gibt natürlich neue Prägungen, aber ich glaube, diese Erstprägung ist halt die, die Bestand hat in deinem
Leben. Es ist ja auch eine besondere Form von Euphorie, von Gefühl, von, ja, schon toll.
Meinst du, dass selbst du, der immer noch begeisterungsfähig as fuck ist, nicht mehr so begeisterungsfähig ist wie mit 15, 16, 17?
Begeisterungsfähig glaube ich schon, aber trotzdem erlebe ich glaube ich nicht mehr Dinge, die so krass nachklingen und so. Also es gibt schon natürlich Momente mit den Kindern irgendwie, die vielleicht, wo ich in 20 Jahren sage, das ist mir so präsent immer noch heute. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine andere Qualität hat, weil dieses Jugendliche, mir gehört die Welt und ich entdecke alles und ich nehme mich selber ganz anders wahr. Wir haben mal darüber geredet, wie man sich als unverletzlich und...
Ja, unzerstörbar. Nichts kann einen kaputt machen.
Das ist schon toll. Coole Sache. Aber ich habe... Also es wäre doof, wenn ich jetzt sagen würde, oh, alle reden darüber, ich kann das nicht nachempfinden. Aber kann ich.
Ich glaube, das kann jeder nachempfinden in unserem Alter. Oder meinst du, es gibt Biografien, die solche Lebensphasen nicht nachvollziehen können?
Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die eine super unglückliche Jugendzeit hatten, die da so drunter gelitten haben, dass das so vielleicht so ein bisschen überschattet. Oder die sich damals das
verschiedene... Ich habe aber ja auch super viel gelitten.
Aber die vielleicht sich trotzdem nicht getraut haben, sich in Situationen zu begeben, wo sie sowas spüren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die meisten sowas.
Ich habe mir das damals ja immer so schön geredet, weil ich mir dachte, nur weil ich quasi die Tiefpunkte kenne, kann ich auch die Höhepunkte als Höhepunkte wahrnehmen.
Ja.
Aber du strafst mich Lügen, weil du die Tiefpunkte nicht hattest.
Ja. Ich hatte viele hohe Höhen.
Nee, nicht die ich hatte.
Ich hatte hauptsächlich Höhen und manche Mitten. Ich glaube sogar im Gespräch mal mit dir, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, als wir über solche Themen geredet haben, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass das ideale Leben und das, was ich in dem Moment geführt habe, ist, dass man sich versucht, von so einem Hochpunkt zu hangeln. Also wenn du so ein Hoch hast, so ein krasses High, so eine Euphorie, das, was du danach machst, bereite dich auf diesen nächsten Punkt vor. Und du weißt, der kommt, du kannst es nicht immer kontrollieren, aber irgendwie setzt du dich Situationen aus, in denen diese Dinge passieren können. Und so hatte ich das Gefühl, dass ich mich immer mit so einem Grappling-Hook von einem High zum nächsten geangelt habe.
Aber was war denn in der Zwischenzeit? Also das wird ja rein zeitlich nicht möglich gewesen sein, das von einem anderen zu machen.
Solche Momente funktionieren ja nur, wenn es nicht der Dauerzustand ist. Die müssen sich ja abheben,
genau,
dass du sie merken kannst. Aber die Zeit dazwischen war halt nicht durch Depression oder Traurigkeit geprägt, sondern einfach nur durch, ich mache Sachen, die mir Spaß machen, die sind ja nicht so krass, aber so ein normaler Alltag. Ich hatte eigentlich in der Zeit war ich super gefeit vor allem, was schlecht ist. Ich war nicht gestresst, ich war nicht übellaunig, ich hatte immer positiv. Ich hatte keine Verantwortung.
Aber du bist wahrscheinlich davon überzeugt, dass deine Highs trotzdem den gleichen Wert hatten wie meine Highs.
Ja.
Obwohl du quasi aus der Mitte kamst und ich von unten.
Das wird immer so beschrieben, dass es irgendwie so, es gibt so gleichförmig und es gibt hoch und runter, aber ich glaube, es gibt auch hoch und Mitte. die Folge ist, glaube ich, schon sehr lang. Ich finde diesen Modus, ich finde diese Fragen aber cool. Hast du noch mehr davon?
Stunde 37. Naja, eine, die auch daran anknüpft.
Nee, warte. Bevor du was sagst, ich muss nämlich richtig dringend pinkeln und ich wollte wissen, ob wir jetzt den Podcast abbinden oder ob wir noch eine China-Pause machen.
Also meinetwegen können wir noch eine China-Pause machen. Ich habe noch Knallsoße im Glas.
Wie viele Fragen hast du noch,
diese eine, Art? Eine.
Ja, dann müssen wir eine China-Pause machen. Aber ich muss auch nach Hause. Es ist 1.21 Uhr.
China-Pause Nummer 2. Freut euch auf die Klänge aus dem fernen Osten. Die lieblichen Klänge der China-Pause haben euch gerade eure Ohren umschmeichelt. Dir hat gerade der Urin die Harnröhre umschmeichelt. Jetzt geht's dir besser. Du siehst sehr viel entspannter aus.
Danke, ja, ich bin auch sehr entspannt. Das war richtig...
Bitter notwendig.
Richtig notwendig. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass das noch geht in meinem Alter. So viel in so kurzer Zeit.
Ich habe noch eine Frage dieser Art, die ich mir auch dazu aufgeschrieben habe. Bei uns im Discord hat unser guter Freund Raffi...
Ja.
Ich sage bewusst Raffi, eine Formulierung verwendet, die ich sehr, sehr hübsch fand und wo ich dich fragen wollte, was du darunter subsumieren würdest. Und zwar, lass mich kurz gucken, der Soundtrack des Erwachsenwerdens.
Das hast du da schon hervorgehoben.
Ja.
Was ich mich deswegen gewundert hat, weil ich fand, dass das so ein Klassiker ist. Also es geht hier spezifisch um das Erwachsenwerden.
Ja, der Soundtrack der Adoleszenz.
Also der Soundtrack des Lebens. Aber es geht wirklich um diese Phase, in der man...
Ja, weil das halt häufig damit einhergeht, dass man damals viel Musik gehört hat, die man heute nicht mehr hört. Aber die einem trotzdem, wenn man sie hört, wie eine Zeitmaschine, wie ein DeLorean zurückversetzen.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich eben mit Jimmy Eat World gesagt habe und auch mit Goldfinger und dieser Konzertphase. Ja, das ist eigentlich genau das, worüber wir eben geredet haben. Diese prägenden Momente des sich selbst etwas erschließen, etwas zu seinem eigenen machen, eine eigene Identität finden inmitten von diesen ganzen vorgegebenen Strömungen, Popkultur und was die...
Aber ich würde das gar nicht unterscheiden, weil ja auch, glaube ich, vorgegebene Popkulturströmungen einen sehr prägen und begleiten können, wenn man in dem richtigen, beeinflussbaren Alter ist.
Das stimmt, aber für mich war trotzdem das, wo man das Gefühl hatte, also im Prinzip der Moment der Abkehr von den Charts, denn wenn du einfach Mola Adebisi anschaltest und der dir sagt, das sind die Hits und du sagst, ja, den finde ich geil, den finde ich geil, ist das was anderes, als wenn du dir im Mediamarkt durch zwei Umwege, weil du was geil findest, dann hörst du die Platte an, nimmst mit nach Hause und das hat viel mehr gerade was mit Erwachsenwerden zu tun.
Ja, aber ich würde sagen, also so war es zumindest in meiner Musikbiografie, dass ich viele Jahre, also die ersten Lebensjahre, habe ich immer die Sachen gehört, die liefen, weil meine Eltern sie gehört haben. Und da fand man manche Sachen gut und manche Sachen nicht so gut. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo man andere Sachen gehört hat, die als die, die eh zu Hause liefen. Und das können auch Chartsachen gewesen sein. Bei mir ist es zum Beispiel, das ist jetzt nicht so der erste Song möglicherweise, aber da erinnere ich mich halt noch an viele konkrete Situationen, wo ich einen Song gehört oder gesucht habe. Erzähle ich gleich was zu.
Das stimmt, du hast recht.
Gangsta's Paradise von Coolio.
Ich denke an Notorious B.I.G. Notorious.
Der Song, ja.
Du hast recht. Es gibt auch dieses Kollektiv mit der eigenen Klasse oder den eigenen Freunden zusammen. Solche Dinge, also im Prinzip in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man schafft sich seine eigene von den Eltern oder der Familie und allem, was man bisher kennt, unabhängige Subkultur, selbst wenn es der Mainstream ist.
Aber genau, aber so du hast dann halt Songs entdeckt auf anderem Wege als sonst, die dir sehr gut gefallen. Da ist es egal, ob das jetzt Chartmusik ist oder irgendwas anderes. Und das war bei mir zum Beispiel Gangsta's Paradise von Coolio 1997, Soundtrack zu Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich stundenlang buchstäblich stundenlang vorm Fernseher saß und immer wieder zwischen MTV, Viva und VH1 hin und her geschaltet habe, in der Hoffnung, dass der Song läuft, weil ich ihn so gern hören wollte. Und ich hatte ihn nicht auf CD oder so und ich hatte ja, klar, so Lust, diesen Song zu hören. Und er lief stundenlang nicht. Und ich habe aber die ganze Zeit gesucht und habe mich dann irgendwann, als er dann doch lief, mega gefreut. Den habe ich mir auch irgendwann aus dem Radio aufgenommen, auf Kassette und so.
Auf Kassette, ja, sowas habe ich auch gemacht. Ja, man hatte... Ja, das stimmt. Da gab es viel. Ich denke auch irgendwie manchmal an, wie hieß sie? Torn.
Natalie Imbruglia. Oh, war ich verliebt in die.
Und das ist auch so ein, war so ein bisschen so ein Guilty Pleasure, weil das war zu einer Zeit, wo es auch schon so, das war dann so Popkram und das war nicht
mehr
so
angesagt. Ja, das war nicht mehr so richtig cool.
Und dass ich das gut fand, war, und ich glaube, ich fand die auch heiß.
Die Frau hat mir beigebracht, dass Frauen mit kurzen Haaren attraktiv
sind. Ja, ich glaube tatsächlich auch. Dieses Video hat, glaube ich, vielen Leuten sehr gut gefallen, die in dem Alter waren. Und das durfte man aber in meiner Gruppe, also es war eher so was nur sozusagen nur für mich, was ich irgendwie heimlich gut finde, so Guilty Pleasure mäßig. Ja, interessant. Sowas gab es tatsächlich. Ganz viele verschiedene, da war einfach so viel los, da kocht einfach die Suppe in dir. Also, wir sind mit unserem Thema, aber auch heute Schwimmbad und diese Adoleszenz und so. Das passt schon zur Folge 69 irgendwie. Also das ist
ja der Sex fehlt noch ein bisschen.
Ja, aber das sind wobei auch ähnliche unverwandte Hormone und so. Ja, ne?
Ja, irgendwie schon mal irgendwie. Die auch Sex. Ja, fand ich auch
dann alles. Dann singt die auch gut. Nur, dass sie nackt auf dem Boden liegt.
Lying naked on the floor. Oh Gott, hat das in mir Gedanken
hervorgerufen. Und dabei ist der Text, hat was ganz, ganz anderen Einschlag.
Ja, habe ich nie verstanden.
Und ich fand das aber auch irgendwie,
diese Text
das wirkte so stark, die wirkte, war so selbstbewusst, irgendwie so selbstbestimmt.
Ja, ja, das stimmt. Die
wirkte, obwohl sie ja optisch schon eher so klein und schmal, also schon, aber die war halt nicht wie so ein Radiomäuschen, sondern die war irgendwie tough.
Ich glaube, die war damals schon älter, als man dachte.
Vielleicht. Lying naked on the floor. Das hat resoniert, also um das Wort nochmal zu benutzen.
Ich glaube, ich war damals schon weit über 60, wenn ich mich nicht irre.
Torn,
ja. Natalie, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du da mal...
Ich habe das auch noch nie gebeichtet, weil mir das immer peinlich war, weil alle in meinem Umfeld immer gesagt haben...
Es gibt ja Leute, die sagen, Guilty Pleasures existieren nicht, weil alles, was dir Pleasure macht, nicht guilty sein kann.
Aber es ist ja guilty. Ich habe mich guilty gefühlt dafür.
Ja, aber das ist halt Quatsch. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was ausgemerzt gehört.
Ja, aber es ist ja halt da.
Ja, aber vielleicht ja nicht mehr mit Mitte 30.
Das muss man Moritz Neufer erzählen.
Hast du jetzt noch
Sachen? Ich habe schon unter Druck gesetzt, was ich gut finde und was ich nicht gut finde.
Solche Leute hat man immer in seinem Umfeld, wenn man groß
ist. Aber ich glaube, ich habe ihn noch viel mehr unter Druck gesetzt.
Aber hast du jetzt noch Dinge, die du als Guilty Pleasure bezeichnen würdest?
Ich glaube ja, aber ich müsste nachdenken, mir fällt spontan nichts ein.
Also alles, was mir einfällt, wenn ich nur ein zweites Mal nochmal dieselbe Sache mir im Kopf durchgehe, dann denke ich mir, why not? Nee,
tatsächlich glaube ich auch.
Das hat auch aufgehört. Ich glaube, das ist auch so ein positiver Effekt des Erwachsenwerdens und Selbstbewusstseins bekommen. Dass man einfach sagt, auch wenn das jetzt allgemein vielleicht verpönt wird, ich liebe Titanic. Ich liebe den Film Titanic. Habe ich früher schon geliebt, habe ich auch früher schon zugestanden, muss ich ehrlicherweise sagen.
Das stimmt. Aber das stimmt, da würde dich jetzt keiner mehr, also ich weiß nicht.
Wie kann man damit Titanic mögen? Ich glaube,
es gibt schon immer noch in sozialen Umfelden solche Effekte. Auch gerade so, was Werte angeht. Also das ist vielleicht, also wenn du irgendwie in einem Umfeld bist, wo es völlig selbstverständlich ist, dass, keine Ahnung, alle die Grünen wählen oder dass du bestimmte Werte teilst.
Und du findest Björn Höcke gut.
Und wenn, muss jetzt nicht Björn Höcke sein. Aber wenn du so ein bisschen konträr bist, dann glaube ich schon, dass es manchmal, das ist ja kein Guilty Pleasure, aber das ist schon so, dass du dich vielleicht mit deiner Meinung ein bisschen zurückhältst und dich nicht so traust, dich zu äußern. Weil du sagst, selbstverständlich sind wir alle, natürlich sind wir alle so. Und dann gibt es gerade Leute, die vielleicht nicht so souverän und selbstbewusst mit ihrer Meinung sind.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das als Guilty Pleasure qualifiziert, weil das, ich glaube, das sind eher so wirklich Dinge des Konsums in irgendeiner Form, an dem man Freude hat, wo es allgemein heißt, das schickt sich nicht, das gehört sich nicht. Wenn du in einem Umfeld bist, wo alle sagen, ich habe gar keinen Fernseher mehr seit 8 Jahren und du sagst, ich gucke gerne Kampf der Reality Stars, sowas ist da, glaube ich, eher gemeint.
Aber zum Beispiel, wir haben uns jetzt ein Stand-Up-Paddling-Board geholt.
Oh Gott, echt? Du?
Ich nicht. Nee. Siehst du, das ist genau das Ding.
Und ja, aber nur, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass du auf solche Menschen früher jedenfalls sehr
geschimpft hättest. Ich habe ja auch mal einen kleinen Rant hier im Podcast über Stand-Up-Paddling-Boards abgelassen.
Deswegen habe ich dieses Bild
wahrscheinlich. Wo ich dann auch von meiner Kollegin gesprochen habe, die das macht. Und dann hat er so, oh nein, habe ich das alles relativiert, zu Recht auch. Und meine Frau hat einfach gesagt, ja, das stimmt alles, aber es ist, sie hat das Gefühl, es ist inzwischen so, Stand-Up-Paddling macht halt jeder Doofus. Also jeder, der uncoolste Familienpapa steht auf so einem Ding drauf.
Ja.
Das heißt, es ist über diesen Punkt hinweg, wo es viele geil finden, weil es cool ist, sondern die Leute machen es einfach. Und sie will halt es mal ausprobieren, weil sie wissen will, ob das gut ist. Und dann hat sie das mal irgendwie ausprobiert und fand sie gut und gerade mit den Kindern und so. Und dann ist es jenseits von diesem cool und uncool.
Man muss aber bei dem speziellen Fall, Entschuldigung, sagen, dass Stand-Up-Paddling einfach scheiße ist. Es macht keinen Spaß.
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Es macht keinen Spaß.
Aber meine Frau findet es gut.
Nein, das glaube ich nicht.
Oh, doch, findet sie wirklich?
Glaube ich nicht.
Findet sie? Hat sie auch schon mehrfach gemacht.
Ja.
Mit unserem Board.
Weiß
Übrigens ich. Haben wir es mit unseren Nachbarn, die gemeinsame Freunde von uns sind, die du sehr gut kennst, gemeinsam gekauft, weil die auch unbedingt eins haben wollten.
Ja,
kannst du dir das vorstellen?
Ja, genauso schlecht wie bei dir eigentlich.
Aber da kommt man in so eine Rechtfertigungsdiskussion. Wir hatten neulich wiederum mit anderen Freunden von uns, die du auch kennst, über denen ich gestern zu Gast war, von denen du weißt.
Sie sind keine Fans.
Gar keine Fans. Aber andersrum war ich bei denen. Und das ist halt dieses Eimsbüttler Hipster-Umfeld so. Und da ist es so, dass ich halt sage, so Alter, wenn ich dann sage, das ist so krass Hipster, dass da das gerechtfertigt wird. Dass sie sagen, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Dass sie sagen, wir machen das, weil wir es geil finden, aber es ist auch ein bisschen Hipster. Und jetzt können wir uns entweder entscheiden, das Hipstertum zu umarmen und zu sagen, ich weiß gar nicht, warum Leute als Hipster verschrien werden. Das ist gar kein Schimpfwort, weil das ist einfach nur cooler Lifestyle. Oder du kannst sagen, nee, ich mache das, weil das cool, weil ich das wirklich gut finde. Und das sind ähnliche
Mechanismen. Ja, das mag sein.
Aber und dann wollten die, dass wir eine Pizza bestellen und das war so ein Pizza-Bestellservice, bei dem jeder Text auf der Homepage so diese Agentursprache hatte, wo ich wirklich immer reinkotzen muss. Und ich weiß, die Pizzen schmecken lecker und es ist gut und die sind vielleicht 2 Euro zu teuer, aber ist okay.
Aber welcher war das?
Welcher Pizza? Mission Pizza.
Mission wie?
Und die verkaufen dir den Style von New York oder von San Francisco und die machen das mit einer Wortwahl, wo du wirklich weißt, es ist einfach... Es ist okay, wenn sie nicht den Standard-Domino-Kack machen, aber sie müssen das nicht so uniform machen. Ja, und da habe ich mich wiederum drüber echauffiert und mich über die lustig gemacht, genau wie sie sich über das Stand-Up-Paddling-Board lustig gemacht haben. Und das ist alles dieses Peer-Pressure, Guilty-Pleasure, weiß ich nicht, Ding. Ah, es ist, man kommt da nicht ganz raus. Man kann selbstbewusst mit seinen Sachen sein und dazu stehen, aber es gibt immer noch diese gesellschaftlichen...
Ich glaube aber, dass alle Dinge, die ich mag, Dinge sind, zu denen ich stehen kann, egal in welchem Kontext, egal mit wem ich irgendwie mich unterhalte und aus welchem Umfeld die kommen.
Aber du bist da zum einen insgesamt sehr stabil.
Bin ein stabiler sagst, Typ.
Jeder kann machen, was er will, ich kann machen, was ich will, ist mir doch scheißegal.
Ja.
Und du bist auch, glaube ich, nicht in solchen Umfelden unterwegs.
Du hast gerade von unseren gemeinsamen Freunden erzählt, die offensichtlich so ein Umfeld sind.
Ja, aber das sind alles Leute, die dich nicht doch wahrscheinlich würden, die dich auch für Sachen verurteilen, aber es wäre dir halt einfach scheißegal.
Wäre mir egal. Für dich würde ich so lange argumentieren, bis sie entnervt aufgeben.
Du würdest einfach nichts dazu sagen, ja, I don't give a shit about your
inner-value. Ich weiß noch, wie wir vor sehr vielen Jahren in einer größeren Runde, du warst aber auch dabei, über Public Viewing gesprochen haben.
Ja.
Und du und alle anderen Leute, die mit an dem Abend teilnahmen, haben gesagt, wie scheiße sie diese Public Viewing Veranstaltung finden. Alles so Erfolgsfans und alle mit Schwarz-Rot-Gold und
ja, und das übliche
alle denken,
Argument.
Genau, alle denken jetzt, man ist irgendwie eine Einheit und so. Und ich habe halt das nicht akzeptiert, dass ihr das so schlecht redet, weil ich mir einfach gesagt habe,
was
ist denn daran, also
es war bei uns auf dem Balkon.
Ja, exakt, es war bei euch auf dem Balkon in der alten Wohnung,
über die wir eben geredet haben.
Und ich habe mir so gedacht, das ist doch nichts, was man per se ablehnen kann, wenn so viele Leute da was Positives drauf ziehen. Das war dein
zentrales Argument, ja.
Genau, weil das ja auch harmlos ist. Das tut ja niemandem weh. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum man das jetzt irgendwie schlecht machen muss. Nur weil man selber das nicht nachvollziehen kann oder selber nicht so viel Spaß daran hätte. Also ich finde, jede Form von harmlosen Spaß im Sinne von niemandem wird wehgetan dadurch. Und alle, die daran teilnehmen, haben eine gute Zeit. Da muss man nichts Schlechtes dran finden. Oder sollte das man auch gar nicht. Das habe
ich tatsächlich auch jetzt nochmal bei Schulz und Böhmermann gedacht, weil ich das halt höre und ich denke irgendwie, egal wie ich das finde und beurteile, das hat mega seine Berechtigung. Die finden es cool, die haben Spaß dabei, die sind sich selber irgendwie treu darin und die haben eine Zuhörerschaft, die das auch gutiert. Und da kann ich es akzeptieren, aber genau dieser gemeinsame Freund, der damals dabei war, der mit dem Stand und alles das, hat auch dazu zu Böhmermann eine entsprechende Meinung und findet das alles furchtbar und dumm und schlecht und trottelig und überheblich und so. Und da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich beide Seiten voll gut verstehen kann. Und ich bin sozusagen vom Vernunft, von der Vernunft steht da eher bei dir, dass ich sage, alles, was gut ist, ist gut. Alles, wo Leute was draus ziehen, ist gut. Aber manchmal hat man so Anwandlungen, wo man einfach sagt, das finde ich scheiße. Das finde ich kacke aus irgendwelchen Gründen. Das lehne ich ab. Ich finde das widerlich. Oder?
Ja, aber das finde ich halt irgendwie schade, weil ich glaube, man kann sich damit auch selber Wege verbauen, auch selber kopflosen Spaß zu haben.
Es ist halt ein bisschen diese Brille. Ach ja, es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Ich kann beide Sichtweisen voll verstehen.
Wir könnten das jetzt richtig, richtig extrem ausleben und über den Schlagemove sprechen.
Ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass ich genau zwischen diesen beiden Positionen stehe. Dass du auf der einen Seite stehst und geheime Person X auf der anderen Seite
steht. Ja, das ist auf jeden Fall
so. Und dass ich da irgendwo oszilliere dazwischen.
Bitte oszillieren Sie.
Zwischen den Polen Bums und Bi.
Wie Togetronic gesagt hat.
Dirk von Lotzow, der alte...
Der alte Lotz.
Ich habe heute noch nicht ein einziges Mal in mein Handy geguckt.
Das ist ein gutes Zeichen. Ein
sehr gutes Zeichen.
Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Du bist mit deinen ganzen Fragen durch, ne?
Ich bin mit meinen Fragen durch, ja.
Und wenn ich in mein Handy gucke, dann kommt mir das plötzlich vor, als wenn das ist sozusagen unsere eigentliche Podcast-Welt, die hier steht. Mhm. Und im Vergleich zu dem, was wir so heute besprochen haben, ist das eine ganz, ganz andere Ebene. Da kann ich jetzt gar nicht reingehen. Ich kann nicht über Mancherie reden oder über
Na, warum denn nicht? Warum denn nicht?
Jetzt die Luca-App. Ich möchte gerne nochmal kurz die Luca-App. Ja, wir sind so persönlich gewesen. Wir sind so in der Vergangenheit.
Ja.
Dass,
ab in die Gegenwart.
Ich möchte Luca-App. Gerne mal die Luca-App.
Ja.
Das ist doch der größte Skandal und die größte Scheiße überhaupt, oder nicht? Was ist da los? Die Corona-Warn-App, die wir alle installieren sollen, die wir alle installiert haben, die funktioniert, die sehr teuer war, aber die nachgepatcht wurde und die haben gehört und zugehört und umgesetzt. Die kann das alles. Die kann das, was die Luca-App auch kann, die auch.
Ja.
Und es gibt einige Etablissements, das klingt, als wenn ich über ein Bordell rede, einige, weiß nicht, Gastronomiebetriebe oder so, die beides akzeptieren, wollen nur eins von beiden und du loggst dich ein und sagst, hier, ich bin da gewesen und so weiter. Aber fast alle akzeptieren nur die Luca-App und haben die Corona-Warn-App nicht, obwohl die Corona-Warn-App diese Funktion hat.
Ja.
Und wenn jetzt eine vom Bund in Auftrag gegebene, funktionale, datenschutzsichere, gute App diese Funktion hat, warum gibt es dann überhaupt die Luca-App? Und warum, warum bezahlt die Bundesregierung der Luca-App sehr viel Geld dafür, dass es die gibt? Und die Bilanz der Luca-App ist, dass sie irgendwie 60 Menschen in Deutschland mal davor irgendwie geschützt hat.
Ich dachte 600 sogar.
Ja,
aber sowas. Selbst das ist ja super lächerlich.
Wenig. Lächerlich. Und es kostet so viel Geld. Ja. Obwohl warum bezahlt die Bundesregierung 1 Cent, obwohl sie selber in der Tasche das gute Produkt hat?
Die hätten das Geld, was sie für die Luca-App ausgegeben haben, eher für Werbung für die Luca-Warn-App machen sollen.
Die Corona-Warn-App.
Corona-Warn-App.
Die Luca-Warn-App würde mir auch gut gefallen. So, Achtung!
Achtung, bitte nicht benutzen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das Ding so groß werden konnte, weil ja sehr, sehr früh unter anderem Jan Böhmermann die Schwächen aufgezeigt hat, als er mal getwittert, dass er seit dem gestrigen Abend 18 Uhr im Tierpark in Krefeld, zu Besuch ist, offensichtlich, weil irgendwo ein Foto gepostet wurde, wo der QR-Code zu sehen war.
Ja.
Und dann hat er sich da eingeloggt. Und als er das gepostet hat, haben sich dann auch noch 600 andere Leute eingeloggt. Ja. Die ganze Nacht waren die im Tierpark.
Ja.
Und das sollte ja...
Auch mal, dann sagt das Handy mal, Achtung, du bist noch eingeloggt. Und übrigens in der Luca-App ist es auch noch so, ich gehe in den Laden, ich sehe, scheiße, ich will hier gar nichts. Ich gehe wieder raus und ich kann mich aber nicht innerhalb der ersten 5 Minuten oder so ausloggen.
Ja.
Das heißt, ich bin dann ganz, und dann wollte ich mich bei der nächsten einloggen, ging nicht, weil ich war noch angeblich, die Luca-App hat behauptet, ich wäre noch in dem anderen Laden, war ich gar nicht, und stand ich da vor diesem Laden.
Und das erste Mal, dass sich die Luca-App daran erinnert, wenn du länger bleibst, dass du dich wieder ausloggen sollst, ist nach 10 Minuten
ja.
und dann nach 4 Stunden ja. oder so.
Was wie soll man denn Bullshit? Shoppen machen? Shop-Hopping.
Geht ja, nicht. Oder auch wenn du irgendwo ins Restaurant gehst und da irgendwie 1,5 Stunden bist, dann hast du es natürlich wieder vergessen und dann wirst du erst wieder 2,5 Stunden, wenn du schon später, nachdem du fertig bist,
aber ich daran verstehe nicht mehr, es muss ja irgendeinen Grund geben. Irgendwie müssen wir gedacht haben, das passt in unsere Corona-Bekämpfungsstrategie. Hier ist ein toller Anbieter,
wir ja, werfen ihm ein paar Millionen. Ich könnte mir vorstellen, weil Smudo dafür so viel geworben hat. Also war das einfach so.
Smudo und Jens Spahn sind so Homies.
Na, ich kann mir eher vorstellen, dass sie irgendwie geguckt haben, worüber wird jetzt seit Wochen intensiv diskutiert und gesprochen.
Die haben aufs falsche Pferd gesetzt. Die haben ein eigenes Pferd. Sie mussten ja. sich nicht mehr entscheiden, welchem der verschiedenen
ja.
Privatanbieter sie das Geld ja. in den Rachen werfen. Sie hätten einfach niemandem das Geld in den Rachen werfen müssen. Die eigenen Leute hätten noch sagen müssen, Entschuldigung, wir haben...
Ja, es sind ja nicht die eigenen Leute, die haben ja auch eine Firma beauftragt, die Warn-App zu machen.
Aber mit der haben sie ja schon einen Vertrag.
Genau. Und dann haben sie nochmal Luca dazugeholt.
Und ich habe mich richtig lange geweigert, Luca zu installieren. Und irgendwann musste ich aber, weil... Es ist halt so. Und inzwischen bin ich wie so, ich fühle mich fast wie so ein Querdenker, weil ich sneak mich bei MacPaper rein. Und dann kommt irgendwann so die 55-jährige Verkäuferin und sagt, haben Sie sich denn auch eingeloggt? Und dann ist irgend so ein anderer neben mir, der sagt, oh nee, weiß ich gar nicht. Nee, dann geht er dahin.
Aber
und dann kommt sie zu mir und sagt, haben Sie sich eingeloggt? Ich sage, ja klar, habe ich mich eingeloggt. Ich habe mich nicht eingeloggt, ich rebelliere. Wie so ein Corona-Leugner stehe ich dann da, uneingeloggt im MacPaper. Und kauf nichts und geh wieder raus.
Pass bloß auf, dass nicht bei deinem Facebook-Konto gesperrt wird. Aber weißt du, was toll ist?
Ich hasse die Luca-App.
Was,
ich will sie weghaben.
Es gibt einen wesentlichen, tollen Vorteil von der Luca-App. Ich weiß nicht, ob die Warn-App das auch hat. Ich glaube aber nicht. Du kannst eine Historie anzeigen. Das heißt, du hast so eine Art Tagebuch der Dinge, die du gemacht hast. Und ich möchte, dass du jetzt dein Handy holst. Das machen wir nämlich jetzt zum Abschluss. Und dann sagen wir mal die letzten 5 Sachen, wo
ich
wir...
Ich benutze die ja fast nicht.
Ja,
ich rebelliere ja.
Muss ja nicht vollständig sein. Aber die letzten...
Das mein Luca?
Historie, ganz unten rechts. Das zweite von rechts.
Account, mein Luca, einchecken.
Zeig mir das. Wieso hast du das nicht? Guck dir das an. Ich habe hier unten 4 Sachen, du hast nur 3. Hm. Hast du es nicht auf dem neuesten Stand möglicherweise?
Das machst du doch automatisch, würde ich hoffen.
Würde ich jetzt auch vermuten, aber ich habe das ja, bei mir sieht das anders aus. Und wir haben beide ein Telefon vom selben Anbieter. Bei mir ist Historie hier unten drin.
Habe ich nicht.
Guck mal, ob ihr Historie unten bei euch in Luca-App habt. Ich habe da Kontakt, einchecken, da. Mein Luca, Historie,
Version Account. Details. Du benutzt die aktuelle, die iOS-App-Version 2.0.169 Production. Den Quellcode findest du auf GitLab mit dem Comment Hash F4F99827.
Welche Version hast du?
201.
Ich habe 1.100.
Tagesschlüssel. Ja, vielleicht haben sie die Historie rausgenommen, weil sie gedacht haben, das ist zu gut. Das finden Leute gut, das geht nicht.
Wir ja, schade. Bleiben. Dann muss ich dir jetzt die letzten 5 Sachen sagen und du kannst mir das gar nicht auch bieten.
Privates Treffen erstellen kann ich mal. Ich kann jetzt hier ein Treffen für uns erstellen.
Ja, das könntest du tun.
Und ich starte jetzt mal ein privates
Treffen. Und wenn ich mich dann positiv...
Ja, scan mal hier das hier.
Ich selbst einchecke.
Scan mal meinen QR-Code.
Das ist Hinweis, jetzt. Wenn du fortfährst, checkst du dich bei einem privaten Treffen ein.
Check dich mal beim privaten
Treffen. Damit wir dann Vor- und Nachnamen übermittelt. Private Treffen sind als Gedächtnisstütze für kleine Zusammenkünfte mit Freunden. Genauso wunderbar. Wie was wir machen.
Kleine Zusammenkunft mit Freunden.
Ich bin eingecheckt.
Geil.
Bei dir, bei Benjamin Gildemeister.
Ja,
da steht das.
Das ist so.
Okay, pass auf.
Teilnehmerin 1 von 1. Tim Lange ist ein Gast. Du bist jetzt bei mir Gast, obwohl ich bei dir bin.
Mehr kommen auch nicht. Jetzt habe ich das als Neueste bei den Historien. Das lasse ich aber weg. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. Also, das 5. letzte ist die Bäckerei Junge in der Osterstraße. Am 2.9. von 10.11 Uhr bis 10.29 Uhr habe ich gefrühstückt. Dann Eimsbüttel, Kurt Heimann Buchzentrum GmbH. 2.9. von 10.37 Uhr bis 11.04 Uhr. Selber Tag. Dann Adventure Team. Oh, darüber muss ich noch ganz kurz was erzählen. Gut, dass ich das hier sehe. Adventure Team ist ein Escape Room Anbieter.
Ja.
Bei der Holzenstraße. War ich auch am 2.9. Was für ein wilder Tag. Von 18.37 Uhr bis 20.08 Uhr. Und das war richtig toll. Ich liebe Escape Rooms. Ich liebe die, die sind richtig toll. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Und jetzt mal ganz kurz nochmal auf die Gesellschaft bezogen. Da war ich, bevor es losging, auf der Toilette. Auf der Herrentoilette natürlich. Und weißt du, was es auf der Herrentoilette gab? Nicht nur wie bei so einer, weiß nicht, Hochzeitsfeier. Deo, zufälligerweise genau das, was ich auch benutze. Sondern Tampons.
Ja.
Da gab es Tampons auf der Herrentoilette. Das hat mich so gefreut.
Ja.
Und kleine Rätsel gab es auch auf der Toilette. Also nicht nur auf der Herrentoilette, auch auf der Damentoilette, wie ich gehört habe. Da konntest du, während du gepinkelt hast, Rätsel lösen, die da so an der Wand hingen, so als ausgedruckte Rätsel. Und dann konntest du dir das die Lösung angucken.
Die haben das Escape Room-Ding einfach komplett
durchgespielt. Die haben das ganze Konzept auch auf solche Bedürfnisse angewendet. Und das hat Spaß gemacht. Das war so toll. Und Tampons auf der Herrentoilette zu sehen, hat mich mit absonderlichen Wärme erfüllt.
Sind die in diesem Escape Room-Ding auch noch irgendwie, heben die sich ab oder ist das einfach dann doch klar klassisch?
Verstehe ich nicht.
Also du hebst jetzt hervor, wie die ihre Toiletten machen, das ist geil, aber ja. Ist jetzt der Main Course, der Escape Room
selber. War richtig gut. Wie ich
einfach ein guter, aber nicht irgendwie noch anders, dass man sagt, der ist ganz anders als alle anderen.
Ja, ich weiß nicht, ob man überhaupt so ein, also ich glaube, jeder Mensch hat unterschiedliche Bilder im Kopf, wenn er oder sie an einen Escape
Room denkt. Hast du mal beim Spielbudenplatz in diesem Ding, wie heißt es, weiß ich nicht mehr.
War ich aber nicht.
Spektrum irgendwie so. Die haben nämlich so richtig krass gebaute Kulissen, wo du wirklich...
Hatte der auch. Das war Thema Zeitreise. Time Doctors oder so hieß das, glaube ich. Und da hatte man 4 oder 5 verschiedene Räume, die alle in unterschiedlichen Zeitperioden spielten. Man war irgendwann mal in so eine Kirche im 19. Jahrhundert und dann war man irgendwann im 20. Jahrhundert in einem abgestürzten Flugzeug und das war halt wirklich wie ein Flugzeug und mit Gepäckablage und so. Und dann war man am Ende in so einem Raum, der wie so ein Schaltraum war, wo man so Knöpfe drücken musste, so rechtzeitig. Das war richtig, richtig teuer.
Wo ist das?
Super teuer. Das bei der Holstenstraße, ja. Direkt neben der neuen Flora, ja. Neben dem Edeka da. Adventure Team heißt es offensichtlich. Und das kostet für die Stunde für 4 Leute insgesamt 120 Euro. Das ist natürlich teuer. Aber irgendwie hat es sich gelohnt. Wir hatten auch einen Gutschein, deswegen ging's. Aber das möchte ich so doll empfehlen, weil das richtig viel Spaß
gemacht hat. Wir haben noch nie eine Escape Room zusammen gemacht.
Nein, 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 nein.
Ich war schon ziemlich viel.
Ich war 2-mal bisher. Und das war aber der bessere
von beiden. Also dieses Ding an einem Spielbudenplatz kann ich sehr empfehlen. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, wollte gerade löschen, alles überschwimmen, aber ich habe jetzt nur 2 Sachen noch als Gedankennotiz zu schwimmen gemacht. Das sind ausgerechnet die 2 Sachen, über die wir nicht geredet haben. Einmal Abzeichen, da gibt es glaube ich nicht viel zu sagen, da haben wir auch kurz drüber geredet, aber dieses, dass du das Seepferdchen aufgenäht bekommst. Und dann darüber hat man schon mal kurz angesprochen, der Bademeister. Hier steht Bademeister, schlimmster Beruf ever.
Hä, überhaupt nicht. Bademeister ist auch
ein super Job. So bin ich auf das ganze Thema gestoßen. Ich war im Freibad und habe da zugesehen, wie die Bademeister da sitzen und dachte, die sitzen da den ganzen Tag und müssen aufmerksam sein, müssen die ganze Zeit beobachten.
Tun sie ja nicht.
Aber haben nichts zu tun. Niemals braucht irgendjemand den Bademeister, außer zu sagen, ey, lauf nicht so schnell auf den Kacheln.
Mir hat mein Bademeister gesagt, ich soll kein Kaugummi kauen, während ich schwimme, weil ich das in die Luftröhre einsaugen
kann. Aber die haben, das ist so wie, die sind sozusagen nur Polizei, weil dieses Retten, das kommt nicht vor. Und wenn, das ist so selten, jeden Arbeitstag, den du hast, dann hast du an einem von 300 Arbeitstagen.
Ich werde gerade von der Luca-App erinnert, mich auszuloggen.
Aus unserem gemeinsamen Meeting. Ist noch nicht vorbei. Es geht noch um Bademeister.
Ja, ich weiß.
Weißt du,
nach 5 Minuten kommt
das. Der Sinn, den die haben, Leben zu retten, das passiert so selten.
Ja.
Und an allen anderen Tagen sitzt du da und meckerst Kinder an, die zu schnell laufen. Oder langweilst dich
oder zum
Tode, musst die ganze Zeit diese Chlorscheiße atmen.
Oder die Kinder, die im Nichtschwimmerbereich einen Körper machen.
Ja.
Das ist auch nicht
erwünscht. Du bist wie so ein schlechterer Hausmeister. Ein Hausmeister ohne Aufgaben.
Du bist wie jemand vom Ordnungsamt.
Du kannst keine Sudokus lösen, du darfst nichts machen. Du bist einfach nur dafür da, falls was passiert.
Schade,
dass passiert nie was.
Schade, dass du nicht Stranger Things geguckt hast, weil da gibt es auch jemanden, der als Bademeister arbeitet und der läuft er halt einfach nur rum und schleppt die geilen Frauen ab.
Ja, aber das passiert in echt nicht. Paula heißt das Bademeister, der findet auch an den finden auch alle Frauen, der bringt alle Mädels zur Strecke oder so. Gibt's nicht in Wirklichkeit.
Gibt's nicht in Wirklichkeit.
Weder Paula noch den Stranger Things Bademeister.
Darf ich noch mal eine Historie zu Ende
erzählen? Ich frage mich, ich würde wirklich gerne mal mit jemandem sprechen, der ernsthaft echter Bademeister ist.
Ja!
Und fragen, ob er damit glücklich ist. Können wir nicht mal einen Gast einladen in
diese Sendung? Ich hätte richtig gern Bademeister oder Bademeisterin als Podcast-Gast.
Denn wir im Kiwi-Bad, im Kiwi-Zimmer-Bad, der Hamburger...
Der schönste Freibad, was ich in Hamburg kenne. Schönste
Freibad, das es gibt. Das schönste Freiburg, das es gibt, liegt in Hamburg und heißt Naturbad Kiewitzmoor. Nicht gekachelt, ist Naturbad, schlammig, sandig.
Kein Chlor.
Kein Chlor, richtig toll, schöne Grünanlage.
Eintritt 3,50 €.
Und da ist eine Frau Bademeisterin. Sie sieht einfach ganz lieb und sweet aus und sitzt da den ganzen Tag. Und die möchte ich gerne einfach einladen in unseren Podcast und fragen, wie das passiert ist.
Ich würde auch gerne wissen, was die verdienen.
Ja, Stunden. Die müssen richtig viel Geld verdienen. Denn meinst sonst du? Würde das keiner machen. Da setzt du dich doch eher bei Penny an die Kasse. Weil da hast du Kundenkontakt, musst du nicht meckern. Manchmal musst du meckern, aber meistens nicht.
Da sagst du den Leuten, aber es gibt ja auch einfach viele Menschen, die haben keinen Bock auf einen Job, der dich stresst oder fordert oder so, sondern die wollen einfach ihre Ruhe.
Aber wer hat denn Bock, jeden verdammten Tag da rumzusitzen?
Okay.
8 Stunden.
Wenn du das schon sagst, dann möchte ich noch mal eine andere Sache sagen, einen Gedanken, den ich vor kurzem hatte. Es passiert doch ganz häufig, dass man irgendwo, meistens bei Dienstleistungen fällt einem das auf, wenn man irgendwo anruft bei irgendeiner Hotline oder irgendwo um Rat fragt, im Laden oder so, dass man an Menschen kommt. Nein, warte, ich möchte es anders anfangen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du jemand bist, der den Job gut macht. Also dein Job.
Ja, das ist so.
Würde ich jetzt einfach ganz objektiv von ausgehen. Und kennst du das, dass du, wenn du das Gefühl hast, du machst deinen Job so, wie man ihn machen sollte, du übertrieben viel Lob dafür kriegst?
Ja.
Und das ist doch komisch. Das ist bei mir nämlich auch so. Wenn ich per E-Mail an meiner Berufsschule, wo ich arbeite, irgendwelche Anfragen kriege, irgendwelche Unklarheiten oder können sich mal da und darum kümmern, dann versuche ich das so schnell zu machen, wie ich kann. Das ist meistens am selben Tag, manchmal ist es am nächsten Tag, manchmal ist es am übernächsten Tag, aber eigentlich nie später, aber irgendwann...
Das positiv auf.
Genau, es kommt halt ein bisschen darauf an, was es ist und was sonst so ansteht, aber man versucht es halt so schnell zu machen, wie es geht. Und ich kriege fast immer die Rückmeldung, was vielen schön Dank, ist. Wow. Vielen Dank, dass Sie sich so schnell darum gekümmert haben. Was ja bedeutet, dass sich ganz viele Leute, die denselben Job haben, nicht so schnell darum kümmern, richtig, was so der Default-Mode zu sein scheint. Ich arbeite ja für eine
Behörde.
Ja.
Und Leute sind es gewohnt, dass wenn sie mit Behördenmitarbeitern zu tun haben, dass sie mit Robotern reden oder Computern oder inkompetenten Idioten.
Mhm.
Offensichtlich ist das die Mehrheitserfahrung. Und ich kriege so häufig die Rückmeldung, wie toll die das finden, dass sie mal mit so einem Menschen und dass der sich Zeit nimmt und zuhört und eingeht und das bewegt so viel in diesen Leuten und das verändert deren Weltbild, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist das Gleiche, worüber wir vor vielen Folgen geredet haben, wenn du beim Bäcker die Backkraft hinter der Theke freundlich behandelst, dann kann die das manchmal gar nicht fassen. Das macht so einen Unterschied, dass du lächelst, dass du freundlich bist, dass du einen Spruch machst, dass du nicht einfach nur...
Also es geht auch von der anderen Seite. Also auch von der Kundenseite.
Das stimmt. Ja. Und genau. Und man wundert sich darüber, aber ich glaube, liegt einfach daran, dass du und ich gute Leute sind.
Ja, aber warum denn so viele Leute nicht?
Das weiß ich auch
nicht. Und das verstehe ich nicht.
Ich glaube, weil es denen so schwer fällt.
Man wird für Sachen gelobt, wo ich mir denke, das ist doch der Job.
Ja.
Also genau das ist der Job. Also zumindest ein Teilaspekt
dessen. Aber ich in meinem Job, ich begegne auch Menschen, die sind einfach scheiße. Und die kommen damit durch. Und die machen ihren Job und die behandeln alle anderen kacke. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was denen das gibt, was denen das
Leben... Ja, genau. Was denen das gibt, das ist nämlich genau die Frage. Weil diese Leute scheinen ja jahrelang zu ihrer Arbeit zu gehen und sie nicht gut machen zu können, weil sie es nicht wollen.
Ja, das ist die Frage. Entweder sie können es nicht oder sie wollen es nicht. Wenn sie es nicht wollen, verstehe ich es nicht, weil ich das Gefühl habe, das macht auch diese Art, macht auch mir den Job leichter.
Ja, natürlich.
Erstens kriege ich positives Feedback, was immer geil ist.
Ja.
Und zweitens habe ich auch weniger Stress mit Leuten. Ich muss auch, also scheiße sein ist auch anstrengend.
Ja.
Mich kostet das Kraft. Manchmal muss ich das sein. Manchmal kann ich auch nicht anders. Aber das ist eher die anstrengende Variante.
Richtig. Und
also wir sollten uns eine Bademeisterin einladen und wir sollten uns so eine Grumpy-Person einladen. Die scheiße ist, um mal einfach in die psychologische Welt einzusteigen. Es muss Gründe geben. Es gibt für alles einen Grund.
Ja, aber ich finde das sehr, sehr erstaunlich, dass es so auffällt, dass du eigentlich so die Minimalanforderungen, die man selber an die Arbeit... Ich meine, die Frage ist doch immer, wie würde ich selber wollen in der Situation, wenn ich jetzt nicht der bestimmende Faktor bin oder die Stelle, an der irgendwas entschieden oder an Informationen weitergegeben wird, also wenn ich das nicht bin, was würde ich wollen, wie mit mir umgegangen wird?
Ja, richtig.
Das ist doch eigentlich, eigentlich genau das. Ja, genau, der kategorische Imperativ.
Pimperativ.
Handel immer so, als würde dein Handeln als Maxime für alle anderen.
Wenn wir das jetzt noch in so einen fetten Beat darunter legen und das noch reimen, dann sind wir ganz weit vorne. Völlig richtig.
Dann ist Capital Bra Geschichte.
Capital Bra, gut, dass du das sagst. Capital Bra hat eine Eistee-Linie.
Ja, genau, weiß ich.
Bra-Tee oder so, weiß ich auch nicht genau, wie der heißt.
Irgendwie so.
Fand ich irgendwie kurios, aber auch stimmig. Schmeckt ganz gut.
Ganz, nicht ganz viele, aber viele Rapper haben Eistees
Ding, und, ne?
Und so. Einfach so alternative
Marken und Bling Bling und ein bisschen Fame und ein bisschen Kapitalismus und so.
Es gibt ja den Rapper Haftbefehl,
ja.
Der hat auch einen eigenen Eistee, der heißt Hafti.
Das finde ich witzig. Ja.
Hafti.
Ich wollte gerne noch was anderes sagen, ich weiß es nicht. Ich wollte gerade das so schön abbinden, das Ganze.
Ich möchte immer noch meine letzten zwei Sachen, wo ich mich mit der Luga-App eingeloggt habe, dir erzählen.
Ich darf es trotzdem nicht vergessen. Worüber haben wir eben geredet, bevor wir zum Capital Bra kamen?
Über Leute, die ihren Job nicht gut machen.
Aber ich hatte gerade so ein gutes Konstrukt. Ich weiß nicht mehr. Mach mal weiter.
Urknall. Die Bar Urknall, 6.9. Von 18.16 Uhr bis 22.58 Uhr.
Das ist in Eimsviertel.
Das ist nicht weit weg.
Das kenne ich. Das
ist so 6 Minuten von
das hier. Das ist so eine schöne Kaschemme, so eine mit Holztäfelung und dunkel ist das da drin.
Eine linksradikale St. Pauli-Kneipe im
Büchern. Ja, das stimmt.
Und das Letzte, bevor ich mich bei Benjamin Gildemeister eingeloggt habe heute um 1.47 Uhr, ist die Futterkrippe im Wildpark Schwarze Berge am 9.9. von 17.17 Uhr bis 18.05 Uhr.
Da warst du im Wildpark Schwarze Berge?
Ja, war ich letzten Donnerstag.
Das ist toll da.
Ist wunderschön.
Richtig schön.
Wirklich, ohne Witz, richtig schön. Der Wildpark Schwarze Berge ist so toll. Und ich glaube, mit Kindern noch mal viel geiler als allein.
Die Flugshow, super.
Da habe ich fast eine Prügelei beobachtet, beziehungsweise haben die sich heftig gestritten. Da gibt es ein Gehege, ein Ziegenfütter- und Streichelgehege. Und da steht auf vielen Schildern, bitte nicht die Ziegen auf den Arm nehmen zum Fotografieren. Und während ich da mit meiner Crew, mit der ich da war, drin war, war da ein junges Pärchen, wo die Frau immer die Ziegen auf den Arm genommen hat. Und dann sind wir da raus und ich hatte das schon beobachtet, aber nichts gesagt. Und da saßen auf einer Bank vor diesem Gehege auch ein junges Pärchen und da hat die Frau halt gesagt, sie dürfen die Ziegen nicht auf den Arm nehmen.
Wer von den beiden Frauen war sympathischer? Die Ziegenträgerin oder die Ziegenanklägerin?
Die Ziegenanklägerin war deutlich sympathischer, allein schon deswegen, weil sie keine Ziegen getragen hat.
Ja, aber jetzt so unabhängig davon, wenn du
die. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Im Nachhinein würde ich sagen, die Anklägerin war auch ein bisschen auffällig, sag ich jetzt mal. Aber ich konnte ihren Punkt halt sehr gut verstehen und ich fand es gut, dass sie was gesagt hat, weil ich und fremde Menschen, you know the problem.
Ja.
Und dann hat sie das auf Deutsch gesagt und dann kam keine Reaktion, also keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung, gar nichts. Und dann hat sie es nochmal auf Englisch gesagt und dann kam weiterhin keine Reaktion. Und dann hat sie zu ihrem zu ihrer männlichen Begleitung gesagt, manche Leute sind auch einfach echt das Letzte. Und dann fiel
das
auf,
Letzte.
Das Letzte hat sie gesagt. Und dann hat
Scum of the Universe.
Der Mann von der Ziegenhochheberin, der auch der Fotograf war, gesagt, man muss hier auch nicht gleich die Leute beleidigen. Und dann haben die angefangen, sich richtig anzuschreien. Die haben sich richtig hochgeschaukelt gegenseitig.
Geil. Und so wie die Geschichte, die du jetzt nicht platzieren kannst, da mit dem Hund, der geschlagen wurde.
Ja, genau. Schön, dass du das jetzt an der Stelle noch
machst. Ich dachte, ich störe noch mal ein bisschen Chaos ab hier am Ende der Podcast-Folge.
Damit alle wissen,
die Leute draußen dass sind immer noch im Bielefeld-Podcast. Du hast das Gefühl, du musst es jetzt irgendwie noch erzählen. Alle sind ein bisschen unglücklich. Das gefällt mir.
Das gefällt okay. dir gut.
Ja, krass. Ich weiß genau, wo ich habe den Ort genau vor Augen. Da war ich kürzlich auch. Und wie ist es ausgegangen? Hat gewonnen?
Wir sind weggegangen.
Celebrity Deathmatch.
Die haben sich weiterhin angeschrien und dann sind wir irgendwann später wieder auf die Anklägerin getroffen. Weil wir, es gibt ja ganz am Ende diesen geilen Spielplatz.
Ja, super geil, mit diesem Mond, der sich dreht.
Genau, damit
bin ich. Axel Müller damals seine Cappy verloren.
In dem bin ich auch gefahren.
Habe ich aber wiederbekommen.
Und es gibt ja eigentlich auch dieses Ding, was so, wo es so hochgezogen wird.
Du bist da drin gefahren, in dem Mond?
Im Mond
als erwachsener Mensch?
Ja, vor letzten Donnerstag. Nee, da passen
auch Erwachsene rein. Da kann man ja auf den Knopf drücken, damit man sich dreht.
Ja, genau.
Weil er fährt immer im Kreis und du bestimmst selber, ob du dich drehen willst.
Genau. Und wenn du nach vorne
drückst... So geil, oder? Das gab es, als ich in der Grundschule war und du saß in demselben Mond drin. Also das ist auch nicht ein modernisierter oder ein ersetzter Mond. Es ist dasselbe fucking Fahrgerät. Das, solche Sachen faszinieren mich. Meine Tochter geht auf dieselbe Grundschule wie ich damals. Und wenn ich sie zur Schule fahre, dann sehe ich diese Steinplatten oder Betonplatten, die Beete begrenzen zu den Mietshäusern, die da steht. Und ich weiß, ich bin... vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren daran vorbeigelaufen, hat mich vielleicht berührt und es sind dieselben vor Platten.
30 Jahren ungefähr. Es
sind dieselben Platten.
Ja.
Und du bist in dieselben, dem Mond, in dem Axel Müller seine Cappy verloren hat.
Ja. Bist du daran nicht gefahren?
Doch, ich glaube auch. Aber vielleicht ich hatte keine Cappy.
Hast du rechts gesessen? Auf dem rechten Platz? Sind ja zwei Plätze drin.
Weiß ich nicht.
Ja, da waren wir auf jeden Fall. Und da gibt es nämlich dieses Ding, wo man so hochgezogen wird und dann wird man so runter, rauscht man so runter über so eine Rampe und dann in so ein Wasserbecken rein. Und das hatte leider zu. Und da standen wir und haben versucht, da reinzukommen. Und dann kam nämlich die Anklägerfrau. Und dann sind wir auch nochmal kurz ins Gespräch gekommen.
Hast du nochmal sie bestätigt?
Ich hatte überlegt, es zu tun. Und dann hatte ich Angst, dass ich gefragt, warum hast du nichts gesagt? Und dann habe ich es gelassen.
Das ist deine Sozialphobie wieder. Das hättest du locker abräumen können mit ein bisschen charmantem Auftreten. Das wäre doch gut gewesen. Die hätte sich doch gebauchpinselt gefühlt, wenn du sie bestätigt hättest. Und dann hätte sie wiederum niemals was in deine Richtung negativ
gesagt. Die sind kurz vorher, so 10 Minuten vorher, sind die noch an uns vorbeigelaufen, als wir uns gerade irgendwelche Orte angeguckt haben. Und dann habe ich noch so im Vorbeigehen gehört, dass sie sowas sagte wie... zu ihrem Freund, schätze ich jetzt mal. Wie hätte man die Situation denn besser lösen können? Wie hätte man denn da irgendwie konstruktiv dran diskutieren können? Also offensichtlich hat er sie dafür kritisiert, dass sie was gesagt hat.
Ja, ja.
Im Sinne von, was bringt doch nichts, warum machst du denn hier so eine Welle? Aber ihr war es wichtig, was zu sagen. Ich fand's gut. Du
hättest sie positiv verstärken
können. Ja, aber uns gegenüber war sie auch ein bisschen komisch.
Ja, trotzdem. Du kannst auch komische Leute positiv verstärken.
Du hast recht. Du hast recht.
Crazy, Mann, was für eine Folge. Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein ganz anderes Level, auf dem wir heute waren.
Ja, ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter oder gleich gut ist.
Das müssen die Historiker entscheiden.
Die Geschichte wird über uns richten.
Ja.
Die Podcast-HistorikerInnen werden uns sagen, ob das besser, schlechter,
toll.
Gleich
weißt gut du, ich war. Ich finde es toll, wir haben angekündigt, dass die Folge 960 ist eine besondere Folge. Wir haben angekündigt, die besonderen Themen. Wir sind dem Schwimmbad-Thema sehr gerecht geworden. Wir haben angekündigt, es ist die Sexfolge. Dann hast du gesagt, es ist keine Sexfolge. Dafür haben wir sehr viel Sex untergebracht. Finde ich auch gut.
Ich finde, wir haben sehr wenig Sex untergebracht.
Also dafür, dass es keiner sein sollte, haben wir immer wieder... sich immer wieder eingeschlichen, mehr Sex, als jemals zuvor.
Der Sex kam uns Podcast. Immer wieder dazwischen.
Ich finde, das hat alles hervorragend geklappt. Ich bin ganz selig. Ich fühle mich sowohl mit meiner Vergangenheit als auch mit meiner Gegenwart sehr wohl nach diesem Podcast.
Wie alt warst du, als du dein erstes Mal Sex hattest? Ich war 15. Das ist kein Wettbewerb, ich wollte dir nur nur vorlegen, dass ich es sage.
Ich war nicht so jung. Ich glaube, ich war 17.
Und jetzt wisst ihr auch das. Liebe Freunde.
Das war zu spät.
Ach.
Für mein damaliges Gefühl.
Ja,
im Nachhinein ist es völlig egal.
Ja, total egal. Und wenn du vorher noch nicht bereit warst.
Und ich 15? War das...
War furchtbar. Ganz furchtbar. Schreckliches Erlebnis.
Ja?
Ja, wir lagen uns hinterher weinend in den Armen.
Nein, aber das ist doch auch irgendwie schön. Weiß ich nicht, wenn ihr euch wenigstens in den Armen lag.
Ja, das hätte noch schlimmer sein können. Gar keine Frage. Aber
war nicht gut. Das war, also das, das muss ich sagen, vielleicht wenn man erst mit 17 anfängt, das war nur positiv.
Schön.
Ich habe keine negativen Sexerlebnisse in meinem ganzen Leben gehabt.
Was?
Glaube ich. Doch, oh doch, doch. Oh, oder? Jetzt möchte ich nur da. Doch, eins. Eines. Aber das reicht für alle anderen aus. Aber abgesehen davon, gerade diese ersten, nur gut.
Gut, schön, sehr schön.
Man sollte erst mit 17 anfangen, dann erspart man sich viel, viel Leid, genau, und Ärger.
Genau. Ihr minderjährigen ZuhörerInnen da draußen,
wartet bis ihr 17 seid. Nicht bis zur Ehe, das ist Blödsinn,
den oder wenn ihr mit 17 noch nicht meint, bereit zu sein, dann wartet auch gerne noch länger.
Da die 69, muss ich sagen.
Ja,
also die ist für mich überstrapaziert, so in der Popkultur. Das ist irgendwie...
Wichtiger Nachsatz. Ganz aber wichtiger
das
Nachsatz.
Das war unsere Sexfolge. Wir haben über Schwimmbäder geredet, wir haben über das Großwerden geredet, über Hormone und Jugendlichkeit, über große Emotionen und Musik. Und ich glaube, es war eine sehr und positive Folge.
Ja, und viele Reminiszenzen an unsere jüngeres Selbst.
Grüße gehen raus an Carsten. Und an die Kackwurst, die schwamm im Schwimmbad Ohlsdorf. Die habe ich nicht vergessen.
Liebe Grüße an die. Wenn die uns hört, dann.
Wie ist das wohl passiert? Da hat jemand gekackt und dann ist er aus dem Schwimmbad gegangen und dann schwamm die da.
Also ich meine.
Ich erinnere sogar noch, wie der Typ vom Schwimmbad kam im Kescher. Wirklich wahr. Wirklich. Und ich erinnere auch, dass ich in demselben Becken war und so ein Pflaster kam da lang
geschwommen. Ja, Pflaster waren immer ein Problem.
Ja. In Mann. Wirklichkeit natürlich Quatsch, das war von irgendeinem Kind, das irgendwo ein
Pizzi hatte. Ja, aber war eklig.
Aber, wow.
War eklig. Aber ich habe auch viele Pflaster im Schwimmbad verloren. Und selten Kacke. Aber ich habe einmal... aber war das nicht bei dir auch so?
Es gibt Schwimmbäder, die färben Urin lila.
Ja, habe ich auch schon mal gehört oder gesehen im Fernsehen.
Oder irgendwie farbig.
Ja, dass man, wenn man dann reinpischert, dann weiß man sofort...
Ja, dann geht die Spur so hinterher und in die Hose.
Und dann, man schwimmt um sein Leben, aber man kommt nicht aus dem lila Wasser raus.
Okay. Man ist aus der Hose noch so raus. So.
Bevor wir noch weitere Themen aufmachen. Benni, das war wunderbar. Das ist unsere längste Podcast-Folge.
Das geht in die Geschichte ein, diese Folge, sage ich dir. Und jetzt nächste Woche, übernächste Woche kommt Folge 70.
Ja, Folge 70. Da denken wir uns
nichts für aus. Nein, auf gar keinen Fall.
Nee,
machen wir nicht. Aber vielleicht reden wir über Drucker.
Es könnte gut sein, dass wir Drucker reden oder über andere Sachen. Und oder über andere Sachen. Also, Benni, Dankeschön, dass du noch so durchgehalten hast. Wir haben die Knallsoße jetzt auch ausgetrunken, tatsächlich.
Wahnsinn, tatsächlich.
Wer hätte das gedacht? Ich nicht.
Tatsächlich. Nicht. Haben wir einen Hashtag für diese Folge?
Oh, wir hatten schon länger kein Hashtag mehr. Hashtag, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wie heißt denn diese Folge? Alles über?
Schwimmbäder, auf jeden Fall.
Ja, Schwimmbäder?
Ja.
Alles über die Adoleszenz?
Oh,
jetzt habe ich pupsen müssen. Ich weiß nicht, ob man das gehört
hat. Hashtag pupsen live. Das ist nicht live. Weiß ich nicht. Ich mag das gerne mit den Hashtags. Mir fällt auch beim Hören häufig.
Ich finde das auch gut, aber wir müssen das konsequenter durchziehen. Wir
nutzen
das
gar nicht.
Null.
Null, aber die Ankündigung. Wir sind Ankündigungspolitiker.
Ja. wir sind die SPD.
Nein, die Grünen. Die Grünen sind doch die Ankündigungspolitiker.
Nee, für mich.
Aber wir müssen jetzt nicht da einsteigen.
Geht wählen.
Geht wählen. Genau, in 2 Tagen ist die Bundestagswahl. Wenn ihr noch nicht per Briefwahl gewählt habt, geht in das Wahllokal. Eurer, nicht Wahl, sondern eurer Zuständigkeit. Ansonsten werdet ihr ein anderes geschickt und das ist immer nervig, dann hat man einen Umweg. Und
Hashtag diesmal grün.
Was machst du nach dem Wählen? Hast du da so ein Ritual?
Gar nicht bisher, aber ich weiß, dass sehr, sehr liebe Freunde, Hardcore-Fan, Mega-Fan Anne.
Turbo, glaube ich.
Turbo-Fan Anne plus Anhang, die haben seit vielen Jahren die Tradition, dass sie immer, wenn sie gewählt haben, danach Kratzeis essen gehen.
Geil!
Und
geil!
Anne ist tipptopp. Da möchten wir dieses Jahr dran teilnehmen.
Ich würde da auch gerne dran teilnehmen, kann ich aber nicht. Ich habe schon per Briefwahl gewählt, deswegen zählt das nicht. Nee, aber Anne, nicht. Ich weiß genau, Anne wird diesmal die SPD. Zum ersten Mal.
I know for a fact that she doesn't.
Wir müssen uns in echt treffen, Anne. Da reden wir mal und dann wird alles besser.
Und dann wählst du danach die SPD. Viel Spaß damit. Okay, jetzt müssen wir mal wirklich zu
Ende kommen. Wir müssen jetzt einen Punkt machen.
Guck dir das mal an. Guck mal die Zeit. Siehst du das?
Das ist unfassbar. Aber wir haben zwei China-Pausen.
Wir haben zwei China-Pausen, aber so lange haben wir nicht gedauert. Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die längste Folge ever.
69.
69.
Alles über Schwimmbäder. Das war eine
Folge. Dabei dauert eine gute 69 selten so lang.
Nee, das ist, kann man gar nicht aushalten. Das ist viel zu unbequem. 2,5 Stunden 69. Da hat niemand mehr Freude.
Oh Gott, Entschuldigung. 69 muss nicht unbequem sein, wenn du weißt, wie es geht.
Ja, aber nicht 2,5 Stunden, sorry.
Alles, was 2,5 Stunden dauert, ist zu lang, außer ja, der Brüder-Podcast. Nee, geht auch nicht. Sekt trinken auf gar keinen Fall. Katzenstreichen, langweilig.
Irgendwas 2,5 Stunden, vielleicht irgendein Ben Hur gucken, das geht. 2,5 Stunden, auch aber auch langweilig. Das wird langweilig. Ben Hur wird besser, wenn er im Director's Cut nur
1,5 Stunden. Insbesondere in der heutigen Zeit, wo keiner mehr
Aufmerksamkeitsspannen hat.
Exakt. Keiner hat mehr
Aufmerksamkeitsspannen. wir können ewig weitermachen. Wir reden uns hier.
Ich will noch aber eine Sache ankündigen, ja, damit wir es
auch wirklich machen. Du willst nie Sachen ankündigen.
Jetzt werde ich eine Sache ankündigen. Ich möchte so gerne in einem der folgenden Podcasts, das muss nicht Folge 70 sein, könnte es aber, über Eltern sprechen. Und zwar über...
Meine Eltern haben noch keine ausreichende Rolle in diesem Podcast gespielt.
Ja, da geht es aber nicht um deine Eltern per se, sondern um dein Bild und dein Verhältnis zu deinen Eltern. Aber du musst...
Das ist deep, Mann.
Das ist mega deep. Deswegen brauchen wir dafür, glaube ich, eine ganze Folge, wo wir nur darüber reden. Natürlich nicht, aber da brauchen wir auf jeden Fall mehr Zeit.
Alles über Eltern.
Alles über Eltern.
Das klingt gut. Das aber vor allen Dingen ist es bei mir diese Doppelrolle.
Weil
ich selber Eltern bin.
Das richtig. Das,
ich bin eigentlich ich störe mich mega daran, dass es kein Singular von Eltern gibt. Elternteil ist so ein scheiß Singular. Du brauchst auch einfach... Die Möglichkeit
ist es auf Englisch?
Ganz häufig. Parent, natürlich.
Parent,
Parents. Single Parent, ja.
Ja, klar.
Gibt's nicht im Deutschen. Elternteil ist so kacke. Elternteil heißt nämlich immer, dass du nur eine Hälfte von etwas Ganzen bist.
Ja.
Parent ist super.
Ja, Parent ist gut.
Fuck, ich will auch ein Parent sein. Bin ich nicht. Ich bin ein Elternteil.
Fakte, deutsche Sprache.
Ja, deutsche Sprache vor den Kadi. Und dann gibt es aber ein hartes Urteil.
Gehört abgeurteilt. Scheiß deutsche Sprache. Let's talk English. The next Ausgabe from the...
All about parent.
All about parent. We are the illuminated brothers. The lit bros.
Ich muss schon wieder auf Klo.
Ja, ich
jetzt mach mal auch. Endlich den Podcast
ja, aus. Ja, lass mich doch mal.
Okay.
Du lässt mich aber auch nicht. Ich logge mich jetzt bei dir aus, bei der Luca-App.
Ja, alles klar. Ich beende auch mal die Veranstaltung hier.
Fast eine halbe Stunde war ich bei dir, wo du bei mir bist. Die Welt ist verrückt.
So, hier, Treffen beenden. Ich beende jetzt das
Treffen. Beende das Treffen.
Zack.
Wenn ihr wenn ihr diese Folge früh am Tag hört, dann geht demonstrieren.
Da war schon gerade Historie. Historie.
Ich fasse es nicht.
Historie.
Ich fasse es nicht.
So Strähne, Gräne, Hamburger Meile. 5 Minuten war ich da. Dann war ich bei Spielemax GmbH Filiale 55 in der Hamburger Meile.
Wie lange?
Da war ich 6 Stunden und 22 Minuten. Und dann hatte ich ein privates Treffen mit einem Teilnehmer. 29 Minuten lang.
Und lang
Historie freigeben.
Kannst du jetzt bei Twitter posten oder was? Damit Leute sehen,
was
du
so drauf hast. Zeitraum verfliegen. Die letzten 14 Tage, das ist alles. So Strähne, Gräne, 5 Minuten und 6,5 Stunden im Spiel, Max. So kommt mir das auch vor, wenn ich da bin und von Regal zu Regal gehe. Das ist immer die Hölle. Okay.
Okay, eure Willkommensklatscher des guten Podcasts sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.